Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Na, Grinch.
Guten Tag.
Guten Tag.
Sind wir wieder mit dem Grinch gelandet. Okay, same story, every year.
Every year dasselbe.
Same procedure.
Naja, eigentlich alle paar Wochen, weil du ja jeden Feiertag hatest, der dann daherkommt. Wir sitzen im Februar und dann bist halt der Valentinstag-Grinch.
Mhm.
Und dann bist du der Ostern-Grinch und dann bist du der Hanukkah-Grinch.
Alles Sachen, die du gut findest, ja.
Und der Thanksgiving-Grinch und weiß nicht, was noch alles kommt.
Ja, du bist freust dich immer. Ja klar, ich meine, an Feiertagen hängt ja auch ein bisschen dein Job und so.
Richtig, ja, für mich ist das ein zusätzlicher Arbeitstag.
Bist also ein mieser Opportunist.
Nee, das wollte ich eben, siehst du, den Wind wollte ich eigentlich aus dem Segel nehmen. Aber ich freue mich natürlich, an so einen Tagen dann auch arbeiten zu können. Das ist doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mhm. Solange du nicht der Slava-Grinch bist, ist alles fein für mich.
Der was?
Weißt nicht, was ein Slava ist?
Nee.
Jede serbische Familie hat so bestimmte Feiertage, die halt so von Tradition zu Tradition übermittelt worden sind. Und es gibt ungefähr 7 von diesen Feiertagen, die immer so unter einem bestimmten kirchlichen Patron halt irgendwie laufen. Und deswegen fragt man auch, ja, was ist denn deine Slava? Und dann sagst du halt so, ja, meine Slava ist der und der.
Ach, da muss man sich für ein Team entscheiden.
Ja, das
haben
Harry
irgendwann Potter,
mal,
Alter.
Ja, Gryffindor. Was zur Hölle? Er vergleicht das mit Harry Potter. Ja, unser religiöseste Tag.
Hallo,
im Jahr.
Du, es gibt 7 Vereine und für einen musst du dich entscheiden, Alter.
Ja, gut.
Kannst du da zwischendurch auch mal wechseln oder kriegst du das dann
nein,
so von deiner Familie aufgedrückt?
Ich sage gerade, es ist seit Tradition, Alter, wird es vom Großvater zu Enkel weitergegeben. Und
ja,
das kannst du da nicht wechseln. Das ist kein NBA-Draft.
Ja, weil dann Uropa irgendwie so ein Slytherin war, hängst du da mit drin, Alter.
Ja, bist du halt. Ja. Die sind aber nicht, da ist keiner böse von denen, Alter. Wie stellst du dir das denn vor?
Okay.
Ja, und das ist der größte Feiertag in Serbien. Also das ist größer als Weihnachten und alles andere. Das ist halt so.
Aber ja, halt immer nur für ein Siebtel der Bevölkerung.
Nee, du hast es falsch verstanden. Die feiern das alle.
Ach
aber
so.
Es gibt nur 7 verschiedene Tage, wo das gefeiert wird.
Hä?
Naja, ich habe eine von 7 Slavas praktisch.
Ja, okay.
An einem bestimmten Tag.
Ja.
Ja.
Genau, und das feiern dann aber halt nur die an dem Tag. Und die anderen 6,
die
haben
anderen 6
einen
feiern
anderen
Tag. Richtig, ja. Genau so.
Und die liegen aber alle richtig beieinander oder sind die übers Jahr verteilt?
Nee, die sind übers Jahr verteilt, ja.
Okay.
Ja.
Und wann ist deiner?
8. Mai.
Okay.
Ja.
So geil random irgendwie. Aber ja, ist ja der 24. Dezember genauso.
Eben, ja. Theoretisch ist es auch random, nur dass der halt nicht so bekannt ist. Aber das ist tatsächlich ein Feiertag, wo man die ganze Familie versammelt, essen, Speisen in die Kirche gehen, den Toten gedenken und so. Und das ist ein viel größerer Feiertag als alle anderen, die so bekannter sind.
Das heißt, da arbeitest du ja auch nicht dann, wenn du in die Kirche gehen musst.
Also sagen wir so, mein Vater hat mich schon so erzogen, dass er sich schon beschwert hat, wenn ich an dem Tag irgendwie ein Pokerturnier gespielt habe und so und sagt so, Alter, ist unsere Slava, so gehst Poker und so, das darf man nicht.
Ja.
Insofern, auch da
Ach,
bin
das
ich
das darf man dann nicht.
Nee, auch da bin ich ja recht atheistisch unterwegs, anstatt christlich. Insofern bin ich eher so ein Rahmenchrist.
Aha.
Aber trotzdem weiß ich, wann die ist.
Immerhin.
Ja, immerhin.
Okay.
Aber ja, mein Vater war da schon mehr hinterher und ist dann in die Kirche gegangen zu diesem Tag und so.
Okay.
Bei mir nicht ganz so. Aber es ist trotzdem der größte serbische Tag, den man feiern kann.
Und passiert da irgendwas, was jetzt, wenn man das Pendant Weihnachten nimmt, da nicht passiert? Also gibt es da irgendwelche Special Events?
Es gibt zumindest keine Geschenke. Das heißt, dass zum Beispiel jetzt ist der Unterschied zu Weihnachten, dass man sich nicht gegenseitig irgendwie beschenkt. Und
aber man geht in die Kirche, man isst wahrscheinlich zusammen.
Genau, genau. Es gibt halt fettes Familienessen, es gibt ein paar Traditionen, man zündet Kerzen an für die verschiedenen Messer, Family und macht halt so Dinge, soll halt Dinge machen, die halt irgendwie normalerweise, die man an anderen Tagen vielleicht, wo man Auge zudrückt irgendwie. Illegale Machenschaften, wie gesagt, gamblen, Autos klauen und so. An dem Tag, wo du deine Slava hast, solltest du mal einen Tag aussetzen.
Okay,
ja.
Verstehe. Schön.
So ist das, hast du wieder was gelernt. Ja, und ganz viele Serben haben ja auch dann so ihren, das sind ja so, so bestimmte Ikonen, so ein Drachentöter oder so hin und her, das sind dann die jeweiligen, ja, das sind dann so die jeweiligen.
Die Sekte, das ist Harry Potter, Alter.
Das sind dann so die jeweiligen Symbole von diesen Tagen und ganz viele haben die sich ja auch eintätowiert. Insofern weißt du sofort, okay, welche Slava hat der? Verstehst du?
Siehst du?
So hat Serbe. Du dachtest, es wäre ein random Tattoo, aber nein, ich weiß, es ist.
Okay. Und was ist das Symbol deiner Slava?
Das ist tatsächlich der Drachentöter, weil die anderen kenne ich nicht.
Ach, ein Drachentöter, nicht den Drachen, sondern
nein, nicht der Drachen, Drachentöter halt so. Einer, der Drachen besiegt.
Dragonslayer Guest. Geil.
Ja, was soll ich dir sagen? Drachen ziemlich leicht gemacht. Traditionsmäßig in die Wiege gelegt. Ich wusste nicht, dass ich Drachentöter werde, aber das ist halt, traditionell wurde mir diese Rolle auferlegt.
Naja, es war Schicksal. Es war dein Schicksal, ja.
Es war Schicksal, ja. Jetzt hast du nach all diesen Episoden gelernt, dass ich ein Drachentöter bin.
Interesting. Ich überlege gerade, ob das mein Bild von dir verändert, aber ich glaube nicht.
Na, theoretisch müsste eigentlich da bei dir Alarm schlagen als Tierschützer, dass du das nicht gut findest, diesen Job.
Naja, noch hast du ja keinen Drachen.
Aber wenn ich einen hätte, würde ich ihn töten, weil
das würde ich natürlich zu verhindern
wissen. Das ist in mir auf jeden Fall.
Kannst nicht anders, es ist deine DNA. Alter.
Ich kann nicht anders, es ist die DNA.
Deine Bestimmung, ja, du musst es einfach machen.
Es sei denn, ich freue mich so mit ihm an, dass er mich dann bekehrt. Aber dann würde ich, meiner Religion und meinem Volk auf jeden Fall den Rücken kehren. Also es ist ein krasser Gewissenskonflikt.
Wäre aber da schon wieder, siehst du, ein sehr aktueller Film wahrscheinlich. Dann hast du so den Konflikt mit deiner Tradition.
Bestimmt, ja.
Alten Werten und es wäre aber natürlich sehr viel politisch korrekter, den Drachen nicht zu töten.
Ja, ich werfe mal Carstens Krieg auf jeden Fall über den Haufen und arbeite mal lieber an diesem Werk. Das klingt irgendwie interessant.
Neuauflage von Dragon Slayer.
Okay. Richtig, ja. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Feiertage und Weihnachten geredet. Dabei war die letzte Episode mit Alessandro eigentlich schon weihnachtlich genug. Mhm. Und deswegen machen wir jetzt kein Weihnachten, weil wir wissen ja, dass ihr ein bisschen hinterher seid mit unseren Episoden. Und die hier ist ja so kurz vor Hosenknopf, vor Heiligabend, dass ich und die gemeinsamen Projekte zumindest kein Weihnachtskontakt, beziehungsweise ein gemeinsames Projekt kein Weihnachtskontakt beinhaltet. Aber ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast. Ich meine, wir haben ja einiges, was die Planung für diese Episode und das Line-Up angeht, haben wir ja umgeworfen, das eine oder andere Mal. Mhm. Und es ist jetzt wirklich so geändert, dass wir beide hier alleine vor dem Mikrofon sitzen. Das war ja auch anders geplant und auch die Filme, die besprochen werden, sollten andere sein. Und das ist das allererste Mal, dass wir beide zusammen alleine eine Episode am Freitag machen. Wusstest du das?
Seit unserer Umstellung, meinst
du? Seit unserer Umstellung, ja.
Crazy.
Weil wir waren immer in der Konstellation, dass wir so gemischte Teams hatten und haben uns...
Jetzt sind wir eingesprungen für die, die uns eigentlich entlasten sollten.
Ja, irgendwie schon. Also ich war ja schon geplant so, wegen ein, zwei Filmen, die da mitmachen sollten. Dann ist einer abgesprungen, dann sollte ein Gast nachrücken. Der hat sich den Auftragsfilm von heute ausgesucht. Mhm. Dann musste ich absagen, dummerweise. Dann war er verplant und jetzt machen wir halt zu zweit. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, der logistische Super-GAU.
Und,
aber hey, wir sind am Start.
Wir sind am Start und was natürlich auch umso interessanter ist vom Timing, eventuell wird das ja die letzte Freitagsepisode sein in dieser Form.
Ja, mal gucken.
Mal gucken, ja, weil es könnte sein, dass sich da eventuell was ändert.
Ich halte mich jetzt mal zurück mit Versprechungen und Ankündigungen.
Kann man hier irgendwas für vollnehmen, wenn man hier irgendwas plant?
Naja, wir hatten für dieses Jahr auch Mash geplant.
Hier ständig zurück.
Ich sag nur, ich bin vorsichtiger geworden.
Ja.
Aber ja, nee, klar ist der Plan, da ein bisschen was umzustellen.
Ist ja noch nicht durch das Jahr.
Eben.
Kann noch was werden mit dem Bash?
Ja. Wir haben noch ein paar Tage. Und dann passiert genau das, wo wir uns damals drüber lustig gemacht haben. Das
eine
war
Minute.
So eine Minute vor Jahresende. So ein Teaser zumindest fürs Bash rausgehauen. Ja,
eine Minute vor Silvester würfeln wir irgendwie die Teilnehmer oder so. Ja. Guter Plan. Ja, manchmal verspäten sich Menschen auch mal. Passiert. Ja, man sagt so, ja, ich bin um 18 Uhr da vom Kino und dann kommst du um 18.15 Uhr. Passiert. Ist,
Das hat Old Dirty Bastard ja gesagt, als ich ihn im Interview gefragt habe, warum er im Triumph-Video nicht dabei war. Da meinte er halt so, sometimes you just can't make appointments.
You can't make appointments, ja, okay.
So, ja, okay, fair enough.
Also wir dürfen schon ankündigen, definitiv, dass sich ein paar Sachen ändern, dass wir unsere Videogeschichten mehr, dass die vermehrt eingebaut werden und deswegen wird es, die Freitagsepisode ist eigentlich geplant, dass die nicht mehr so stattfinden, die Bastard, da wird es noch weiter geben. Aber wir gucken mal, in welcher Form wir releasen und was wir releasen und wie wir das machen und ob für Supporter oder für Flaschensammler. Das wird noch alles, lasst euch überraschen, aber es wird definitiv einiges umgestellt.
Ja.
Seid gespannt.
Bisschen was anderes mal.
Bisschen was anderes. Aber heute noch Business as usual. Also wir rezensieren lustig Filme und bringen einen Auftragsfilm zum Finale dann am Ende. Mhm. Und feuert jeder von uns zwei Projekte. Insofern, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Irgendwas Administratives?
Nee, aber heute müsstest du ja dann wahrscheinlich das bringen, was du adventsmäßig gezogen hast. Ne?
Beide sogar, ja. Ich bringe heute beide Losfilme, die eigentlich für die Supporter-Episode gedacht waren. Also zwei von euch werden sich freuen, weil die Ziehung ja nicht mitbekommen haben. Weil der Plan war ja, ich ziehe in der Supporter-Episode lose und bringe die dann in der nächsten Supporter-Episode. Aber das waren, von vier waren drei Leute bei, die Supporter-Episode nicht oder nicht mehr hören können.
Geiler Plan.
Und deswegen heute jetzt diese beiden Lose für diese beiden Herren von mir. Mhm. Mit wenig Überraschung. Also das sind meine beiden Projekte. Aber ja, es ist schon, ich will jetzt nicht viel auf Hollywood eingehen, was da abgeht, aber Rob Reiner die Geschichte und Peter Green gerade tot, so in einer Woche. Also ist alles nicht sehr weihnachtlich. Aber eine gute Nachricht gibt zumindest. Dick Van Dyke hat die 100 geschafft, ja.
Ja, Mann.
Wo er gesagt hat, es wäre ein schon krasser Joke, wenn er irgendwie vor seinem Geburtstag umkippen würde. Aber ey, er hat es überlebt und ist jetzt dreistellig. Happy Birthday.
Ja, Mann. Aber hast schon recht, ey, was da gerade abgeht. Und wild. Natürlich auch das ganze Warner-Ding und so, ne? Das ist halt mittlerweile wirklich so ein Succession-Szenario, was da abgeht.
Ja, das ist wirklich hier Sodom und Gomorra, was da abgeht. Das stimmt.
Naja, und wird definitiv einiges verändern. Also sieht wieder mal nicht so doll aus fürs Kino.
Nee, wir müssen wieder ein bisschen schwarz malen, wenn man das hört.
Aber wir versuchen, die Flagge hochzuhalten.
Ja, definitiv.
Solange man noch ins Kino gehen kann, versuchen wir das auch zu machen.
Ja, müssen wir uns auf Arthouse-Filme vielleicht konzentrieren.
Ja, mal gucken.
Den Rest gucken wir dann am gleichen Abend auf Netflix.
Ja, so in etwa.
Ja, gucken wir mal. Aber gut. Jetzt erstmal zum aktuellen Programm. Jetzt habe ich schon angeteased, soll ich mal mit einem von den beiden Losen anfangen?
Ja, machen wir.
Okay. Dann haben wir einen Postboten in unserer Supporterschaft und das ist der liebe Prumo. Und ich freue mich sehr, ihn grüßen zu dürfen, denn er hat im Februar 2024 diesen folgenden Film reingeworfen und der heißt The Descendants. Familie und andere Angelegenheiten. Mhm. Aus dem Jahr 2011 und von dem Regisseur, da haben wir schon, ich und du, haben wir beide und teilweise auch gemeinsam, einige seiner Filme schon besprochen. Das ist Alexander Payne.
Ja.
Und beim Drehbuch mitgeholfen haben zwei Typen, die wir definitiv meist in lustigen Rollen vor der Kamera kennen. Das ist schon interessant.
Ja, das fand ich damals bei den Oscars auch so flashig.
Dass die plötzlich auf der Bühne kommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist einmal Ned Faxon. Der hat bei Sextape mitgespielt, bei Bad Teacher. Ich kenne ihn natürlich aus Friends from College und tausend anderen Sachen. Der zweite ist Jim Rash. Das ist der Dean aus Community. Mhm. In erster Linie natürlich seine bekannteste, prominenteste Rolle, aber auch in tausend anderen Comedies mitgemacht. Und der DOP hat auch ebenfalls gute Sachen gemacht. Ich steig mal so ein. Pedon Papa Michael heißt der Herr. Und das ist der Kameramann von Walk the Line, von Le Mans 66, von Nebraska. Zuletzt hat er Like a Complete Unknown gemacht. Also gerade so was Oscar-Filme angeht, ist er schon sehr erprobt. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, du hast The Descendants gesehen.
Ja.
War das damals im Zuge der Oscar-Vorbereitung?
Genau.
Kino?
Ja.
Und allgemein gut befunden, oder?
Ja, ich mochte den.
Okay. Mhm.
Ich bin ja sonst, wenn es so um Familien, also wenn es so, weil das ist ja im Grunde eine Art Familienfilm.
Mhm.
Also wo es um eine Familie geht.
Ja.
Das ist jetzt nicht ein Film für die Familie, sondern halt, wo es um so Familienbeziehungen geht.
Die findest du nicht so, findest du sonst nicht gut?
Naja doch, das ist wieder mal eins dieser Genres, wo ich jedes Mal, wenn ich einen Film aus dem Genre gesehen habe, das eigentlich gut fand, aber ich jetzt selten so den Impuls habe, heute gucke ich mir so einen Film an.
Okay.
Was ich meine?
Wusste ich jetzt gar nicht, dass du da so kategorisierst, weil ist mir bisher nicht aufgefallen, so, weil sowas wie Little Miss Sunshine ist ja auch theoretisch ein Family-Fan.
Ja, der hat natürlich eine sehr viel leichtere Tonalität nochmal. Wobei Descendants war ja auch recht leicht, ne?
Wollte gerade sagen, also er hat schon auch ein paar leichte Momente und komödiantische Note. Insofern ist jetzt der Vergleich zu Little Miss Sunshine gar nicht mal so weit weg.
Aber ich weiß auch nichts mehr über The Descendants.
Na, dann werde ich mal dein
Strand und Familie, viel mehr.
Ja, siehst du, Strand ist schon mal ein ganz gutes Stichwort, weil der Schauplatz ist der aktuellste Bundesstaat der USA, nämlich der 50. Stern auf der Flagge, Hawaii. Doch gleich am Anfang erzählt hat uns die Hauptfigur Matt King im Voice-Over, dass die Leute, wenn es um Hawaii geht, gleich sagen, oh wow, was für ein toller Ort zum Leben. Weißt du, würde ich auch gerne mal irgendwie mein Leben führen. Und dann nimmt uns aber Matt den Wind aus den Segeln, indem er sagt, es ist nicht alles Surfing und Sonnenschein. Hier gibt es auch Obdachlose. Du stehst ja genauso im Verkehrsstau wie in anderen Städten. Und der Krebs ist genauso tödlich wie an anderen Orten der Welt. Hm. Und eigentlich läuft es gar nicht mal so schlecht bei Matt. Er ist nämlich der Treuhänder eines Landes, das irgendwie für teure Investoren für gutes Geld veräußert werden soll. Also geht es einfach nur darum, dass die jetzt irgendwie dem Bestbietendsten oder dem, der den am meisten zusagt, irgendwie das okay geben. Und dann verdienen halt jeder Familienangehörige verdient halt Millionen. Und er ist halt so derjenige, der dann die letztendliche Entscheidung trifft. Natürlich geht es da so ein bisschen um Traditionen, dass dieses Land schon irgendwie von Generation zu Generation übermittelt worden ist, weiß uns so ein bisschen so, dass die Natur da zerstört wird, aber in erster Linie macht er da auf jeden Fall einen guten Deal. Probleme machen andere Sachen, nämlich die besagte Familie und andere Angelegenheiten aus dem deutschen Untertitel. Weil Matts Frau hatte einen Motorbootunfall. Wir sehen sie am Anfang dieser Szene, wo sie noch lacht, mit diesem Motorboot da durch die Gegend rast, und dann kurz Zeit später erfahren wir, dieser Ausflug ist nicht gut geendet, weil sie liegt im Koma. Und er ist im Krankenhaus, redet mit den Ärzten, und die Ärzte machen ihm nicht viel Hoffnung und sagen so, das hat keinen Sinn. Also die ist gehirntot, da wird, selbst wenn sie aufwacht und so weiter, wird da nichts mehr so sein wie vorher, und geben ihm keine Hoffnung mehr, und die Geräte sollen halt auf Anraten der Ärzte abgeschaltet werden. Das ist halt so die Krux, die gerade Matt zu tragen hat. Und er hat zwei Töchter. Die 17-jährige Tochter Alex hält ihren Vater für einen Waschlappen, also die hat keine gute Meinung über ihn. Die kleine Schwester von Alex namens Scotty, die sorgt auch für Trouble an der Schule, und weil sie sehr frech unterwegs ist und ein bisschen rebellisch und sich nichts sagen lässt, und deswegen muss er auch regelmäßig zum Direktor gehen und muss da vorsprechen. Das heißt, er ist jetzt auf jeden Fall der alleinerziehende Vater und hat jetzt natürlich keine Frau mehr an seiner Seite, weil sie liegt wie ein Gemüse halt im Krankenhaus, und deswegen muss er halt alles selbst übernehmen, was vorher seine Frau gemacht hat. Und dann eröffnet Alex, also die große Tochter, ihrem Vater, dass er ein naiver Idiot ist, weil die Mutter nämlich eine Affäre hatte und er nichts gemerkt hat. Und er fällt aus allen Wolken. Mhm. Und jetzt will er natürlich um jeden Preis rausfinden, wer derjenige ist, mit dem sie eine Affäre hatte. Und geht dem Ganzen auf der Spur. Und die Tochter hilft ihm dabei. Und das ist erstmal so die Grundprämisse. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen Drama. Weißt du, die Frau liegt im Sterben. Die Geräte sollen abgeschaltet werden, die Familie wird nochmal benachrichtigt, aber jetzt geht es darum, dass er irgendwie sauer auf seine Frau ist und ob er das überhaupt sauer auf seine Frau sein darf, die jetzt irgendwie im Koma liegt und die jetzt irgendwie stirbt. Und das hat so ein bisschen so eine moralische Komponente. Und man merkt definitiv den Alexander Payne in jeder Pore, weil du hast diesen melancholischen, dramatischen Unterton in der Story, aber es wird halt gewürzt mit einigem Humor. Also du hast so leichte hawaiianische Ukulele-Songs, die so durch den Film führen. Die Hauptrolle wurde aber gespielt von einem herrlich uneitlen George Clooney, der ja auch bekannt dafür ist, dass er die Coolness in Person ist in Out of Sight und Ocean's 11 und From Dusk Till Dawn von mir aus, weißt du, und immer so schnittige Typen spielt, die gerade auch so zeitlos sind, die auch im alten Hollywood irgendwie 60er, 50er so hätten sein können. Aber hier ist er halt so mit seinen Shorts und seinem Polohemd, weißt du, und diesen und Brille und so, ist halt total unscheinbar und gibt sich halt relativ unglamourös, und das ist schon sehr schön, wie er den spielt. Seine Tochter, schon der Durchbruch auf jeden Fall mit dem Film, wird gespielt von Shailene Woodley hier mit 17 Jahren. Weil
ach ja.
Die hat ja mittlerweile eine gute Karriere gemacht, und das war so der erste Film, wo sie schon so auf sich aufmerksam gemacht hat, weil danach kamen schon einige gute Drehbücher auf ihrem Schreibtisch reingeflattert. Und am Ende gab es 5 Oscar-Nominierungen. Bester Film, Hauptrolle, Clooney, Regie wurde nominiert, Schnitt, und den 5. hat er gewonnen, nämlich das adaptierte Drehbuch. Deswegen waren die Herren ja auf der Bühne gewesen, wie wir wissen. Und
ach, das war ein adaptiertes Drehbuch.
Es war ein adaptiertes Drehbuch, ja. Es gab eine Buchvorlage vorher. Und für Shailene Woodleys Rolle vorgesprochen haben auch einige Größen so aus der damaligen Generation, weil Brie Larson hat vorgesprochen, Amanda Seyfried hat vorgesprochen, Kristen Stewart war auch am Start, wurde auch abgelehnt. Und du hast auch einige prominente Namen hier in dem Cast von Descendants, weil es spielt noch mit Bo Bridges, Judy Greer spielt mit, und dann, wo ich mich natürlich tierisch gefreut habe, der Vater von seiner im Sterben liegenden Frau wird gespielt von Robert Forster. Den ich ja immer gerne gesehen habe, auch im Alter, und der hat ja auch einige herrliche Momente, weil es gibt einen Comic Relief in Form vom Boyfriend von der großen Tochter, der dann so ein bisschen mitgeschleppt wird, und das ist halt so ein Slacker. Und das ist halt so ein ey Dude und so, und das erste Mal, als er zum Beispiel den Vater sieht, George Clooney, gibt er ihm halt so ein Handshake und umarmt ihn halt so halb so, weißt du, so wie so eine Hippo, also wie so 17-Jährige, und dann guckt ihn George Clooney an und sagt so, never do that again. Fand ich schon sehr witzig. Und der provoziert halt auch den Vater, an dem was total lustig findet, dass die Mutter, die so ein bisschen an Alzheimer landet und nicht so richtig weiß, wo sie sich befindet, also die Frau von ihm, dass er sich da so ein bisschen lustig macht, und dann geht er halt zu ihm hin und sagt so, I'm gonna punch you in the face. Und dann knallt er ihm halt echt einen mit der Faust auf die Nase und so. Und der sitzt mit einer blutigen Nase dann im Auto. Also der ist halt so ein bisschen so der Comic Relief und sorgt halt für den einen oder anderen Lacher. Und Robert Forster ist halt großartig in dieser kleinen Rolle als Großvater, weil er eigentlich grundsätzlich ein harter Knochen ist, aber dann natürlich Emotionen zeigen muss, wenn seine Tochter da im Sterben in diesem Bett liegt und so. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass der bei Breaking Bad auf einmal im Finale auch nochmal irgendwie seinen Raum kriegt. Weißt du, da kommt dann plötzlich Robert Foster, der irgendwie so eine riesen Filmgeschichte auch hat, so kommt dann plötzlich ins Spiel. Also ich dachte, das ist mega. Und dann haben wir noch dabei Matthew Lillard, einer von den Herren, die auch von Tarantino abgestraft worden sind und der in seiner Hass-Tirade in der letzten Woche auch immer genannt hat. Ach, und echt? Der gesagt hat, it hurts.
Warum?
Ja, der war auch dabei. Weil ich mich bei ihm schon wundern muss. Also den muss man erstmal googeln wahrscheinlich bei den meisten, um zu wissen, wer Matthew Lillard ist. Wir wissen es aber, da hat er sich meinen ausgesucht, jetzt nicht ganz so groß wie Cillian Murphy. Und
guck mal, sogar wenn er Paul disst, Dano. Will Tarantino beweisen, wie tief in der Materie er steckt, Alter.
Ja, oh, was für ein Deep Cup er bringt, richtig. Ja. Ja. Wie kommt man jetzt auf Matthew Lillard, Alter? Das ist ja nicht der große Schauspieler.
Ja, vor allem, wem hat der denn was getan, Alter? Also bitte.
Ja, ich fand's auch ganz niedlich, dass er halt so in einem Interview, er wurde halt befragt, deswegen, weißt du, und er hat gesagt, so, ja, ich kann's ja nicht abschalten, so, hört so weiter, so, weißt du. Also natürlich ist es... kränkt das einen so hin und her, und sagt mir doch scheißegal, was der Typ erzählt, weißt du, so wie die meisten anderen. Mhm. Sondern sein Kommentar war halt schon so, dass er ein großer Regisseur ist und dass ihm leid tut, dass er so denkt und so. Und das macht ihn natürlich noch sympathischer, dass er da so diesem Diss dann nochmal den Wind aus den Segeln nimmt.
Ja.
Aber zurück zu The Descendant, war auch im Rahmen der Oscar-Nominierung und so, war das natürlich ein großer Hit an den Kinokassen, weil der hat ein Budget von 20 Millionen und hat am Ende 177 Millionen eingespielt.
Ach, echt so erfolgreich.
Aber er war schon sehr erfolgreich, ja, den haben eine Menge Leute gesehen. Weil es ist ein Drama, aber du kannst ihn mit der ganzen Familie sehen, weil er hat halt auch seine komödiantischen Momente, er hat halt auch einen lustigen Unterton.
Ich finde irgendwie, Alexander Payne hat ein großes Talent dafür, also es machen ja viele Komiker oder Leute, die Comedies schreiben, dass die halt irgendwo in der Tragik die Komödie finden. Ne?
Ja.
Und das macht Alexander Payne irgendwie speziell gut, weil ich erinnere mich da auch an Sideways und so, das war ja im Grunde auch eine recht tragische Prämisse, wenn du so willst. Mhm. Und hier ist das ja auch so und trotzdem hat er halt eine leichte Tonalität und ist stellenweise wirklich lustig.
Ja, voll.
Und da hat Schmidt. Irgendwie, Baut Schmidt eben auch so ein Ding, ne? Irgendwie hat er da ein spezielles Talent für.
Ja, er schafft eine gute Ausgewogenheit zwischen diesen, zwischen dem Komödiantischen und dem Dramatischen und so. Ohne jetzt irgendwie, dass irgendwas zu forciert wirkt, sondern das ist wirklich.
Naja, aber weißt du, es ist ja vielleicht auch der Ansatz, ne? Weil man hätte natürlich auch eine eher lustige Grundprämisse wählen können und dann da halt noch so ein Drama einbauen. Mhm. Aber er macht es ja irgendwie andersrum.
Das ist meistens ist es 50-50, würde ich sagen.
Ja, aber das irgendwie Grundgerüst ist erstmal Drama. Was ich meine?
Ja, ich glaube, er denkt sich, dass in jedem Drama irgendwie auch ein bisschen Comedy steckt.
Das meine ich ja. Und das haben ja viele große Komiker eben genauso gesehen. Und da ist ja auch eine Menge dran. Ich finde nur eben, das ist ein großes Talent, das halt so zu verpacken.
Ja, ja, definitiv.
Weil eben, du hast ja eingangs gesagt, man erkennt ja schon seine Handschrift.
Ja, voll. Und das ist lustig, dass du Sideways erwähnt hast, weil da wollte George Clooney unbedingt mitspielen. Und hat sich... Okay. Hat sich da.
Der war davor aber, ne?
Der war davor, genau. Und der hat sich beworben dafür und wollte unbedingt irgendwie mit Alexander Payne für Sideways mitspielen. Aber da hat Alexander Payne ihm einen Korb gegeben und hat gesagt: So, ich werde eine Rolle für dich haben in Zukunft.
Aber war das denn
aber hier bist du nicht richtig.
Für die Rolle von Thomas Hayden Church oder?
Kann ich dir nicht sagen, welche von beiden. Kann ich dir echt nicht sagen.
Die beiden, das ist so perfekt in dem Film, ne?
Ja, das klappt super. Ja. Aber da hat Payne auch gesagt: So, nee, irgendwie sehe ich dich da nicht drin, sondern. Wir werden bald einen Film machen, wo du dann mitspielst. Und das dann kam The Descendants, also er hat sein Versprechen wahrgemacht.
Schon krass, ne? Weil das ja schon noch eine Phase war, wo George Clooney sehr beliebt war und so ein bisschen Magnet auch fürs Publikum. Also
den
Korb zu geben, ist ballsy, ey.
Ja, definitiv. Aber ich habe mir alles angeguckt, was George Clooney damals gemacht hat. Da kam Ides of March, da kam Good Night and Good Luck, da kam irgendwie Up in the Air und so. Weißt
Up in the Air war auch
die richtig
fett.
Die konntest du dir alle gut
und
angucken.
Wie hieß der nur mit dem Namen, wo diesen Anwalt spielt?
Syriane?
Nee, war das Clayton?
Ach, Michael Clayton. Ja, das war die Phase. Also eine Bombe nach dem anderen. Ich mochte auch die American.
Der hat echt eine Menge gute Filme gemacht in der Phase.
Ja, hört dann irgendwo auf. Der hat eine richtig, richtig starke Phase, wo ich gesagt habe, Alter, Clooney-Filme im Kino, Bombe.
Hm. Ja, eben, da war der halt auch so ein bankable Actor. Und, ich habe übrigens neulich für mich die Theorie aufgestellt, dass seit DiCaprio nicht mehr bankable ist, gibt es Bankability nicht mehr. Mhm. Weil du siehst das ja auch an irgendwelchen, also weil am ehesten hätte ich noch gesagt, so ein Chalamet. Ist jetzt noch so ein Schauspieler, wo man sagt, der ist bankable. Heißt, ne, wenn du den im Film hast, machst du Plus mit deinem Film.
Automatisch mit der Besetzung.
Und das gibt's nicht mehr, weil ich meine, also ich weiß gar nicht, wie es mit Wonka war, aber er hat ja mit Complete Unknown und so, der hat ja schon auch nicht erfolgreiche Filme gemacht, jetzt so in den letzten Jahren. Und deswegen, ich glaube, es gibt einfach schlichtweg Bankability im Kino, gibt's nicht mehr.
Aber ich glaube, bei Chalamet ist es auch das Problem, dass er, dass da so ein bisschen sein eigener Anspruch dran scheitert, weil Complete Unknown, dass das eventuell keine Plusrechnung wird. Ich glaube, damit musst du rechnen, wenn du einen Bob Dylan-Film machst, oder? Also ich glaube, das ist eher so sein künstlerischer Anspruch. Also ich glaube, er könnte...
Aber es ändert ja nichts am Ergebnis.
Nee, natürlich. Also, aber er könnte sich, glaube ich, nur auf die Filme konzentrieren, wo es heißt so, ja, das wird ein Mega-Hit, so weißt du. Er könnte nur Dune drehen und irgendwelche Blockbuster von den Angeboten her. Weil der ist ja...
Ja, aber
glaube,
selbst bei den Filmen, die als große Blockbuster angelegt ist, hast du ja keine Garantie mehr, dass es funktioniert.
Ja, ja. Das könnte schon sein, die Theorie. Könnte,
und deswegen,
könnte
weil mir sein. Wird auch keiner einfallen, bei dem, weil auch ein Dwayne Johnson ist es nicht. Siehe The Smashing Machine.
Wäre
und so.
Das lange vorbei, ja.
Deswegen... Ja, aber ich meine, der war vor kurzem, das ist noch nicht lange her, durch die ganze Fast and Furious Sache und so weiter, dass bei Dwayne Johnson halt klar war, so der ist noch am ehesten, glaube ich, bankable gewesen. Aber
ja, aber der hat sich ja mit seinem DC-Auftritt, hat er sich, glaube ich, schon, hat er diesen genau. schon verloren.
Ja.
Black Adam.
Ja. Hm. Also gab es einige Filme, ich weiß auch nicht, wie dieser Disney-Film davor, wie funktioniert hat, aber es geht ja nur darum, dass ich halt glaube, dass es das einfach nicht mehr in der Form gibt. Mhm. Und das finde ich halt schon krass.
Ja, stimmt.
Weil da jetzt wirklich viele vielversprechende Leute dabei sind, die trotzdem irgendwie gefühlt alles drehen, aber du hast halt nicht mehr die Garantie, dass wenn du jetzt einen Austin Butler in eine Hauptrolle packst, dass du einen erfolgreichen Film hast.
Oder Jacob Elordi oder so, ja. Das, das sind zwar alle Stars und sind angesagt, aber das heißt nicht, dass die Filme immer erfolgreich oder gut werden.
Ja, ja gut steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber allein der finanzielle Erfolg ist nicht mehr garantierbar, auch wenn du eben die ganzen Stars in deinem Film hast.
Ja, stimmt, gut könnte trotzdem sein, ja.
Und das ist schon krass.
Aber es gibt so trotzdem Schauspieler, ich sag mal so Tom Cruise oder DiCaprio, so, weißt du, das sind halt, die drehen halt immer Filme, die du dir angucken wirst, so, weißt du, oder die angucken kannst.
Ja,
so, also
wir, das. Ja.
Aber klar, das, wie die dann abschneiden, das dann steht auf einem anderen Blatt. Ohne Frage.
Tja.
Ja.
So, wie ist jetzt The Descendants gealtert?
Der ist gut gealtert und ist immer noch ein... schöner Alexander Payne-Film und ich glaube auch, der wird zeitlos bleiben, weil das ist cool, mal diesen Sonnenscheininsel, wo alle Leute hinpilgern, wo sie sagen, so Alter, einmal nach Hawaii, weißt du, Urlaub machen, mein ganzes Geld zusammenkratzen, da will ich unbedingt mal hin. Und die fahren da hin, um irgendwie das schöne, klare Meer zu genießen und die schöne Landschaft. Aber auch da haben die Leute Probleme und Beziehungstrouble und Frauen, die fremdgehen.
Das ist ja das, schon das was cool. White Lotus gemacht hat, ne, in der ersten Staffel, logisch, ist genau der Ansatz.
Hinter den Vorhang mal gucken, richtig. Ja. Und The Descendants ist auch einer aus der Geschichte. Und es ist eine schöne Familiengeschichte. Und es ist auch toll, wie die Töchter dann mit ihrem Vater dann auch so ein bisschen zusammenwachsen, weil am Anfang herrscht doch noch keine Einigkeit zwischen diesen drei, sondern es gibt halt ständig Zwist zwischen den Schwestern und dem Vater und so. Und am Ende ist man schon ein bisschen durch diese gemeinsame Mission zusammengewachsen. Und ist schon, er hat tatsächlich was von Little Miss Sunshine, aber natürlich nicht ganz so herzlich, aber geht schon in die Richtung.
Mhm.
Ist echt ein guter Film.
Jetzt ist wahrscheinlich zu lange her, um sagen zu können, ob der für dich irgendwie dazu gewonnen hat.
Ich glaube, dass ich ihn ähnlich empfehlenswert fand wie jetzt, nach der Neusichtung. Ich glaube jetzt nicht, dass er bei mir jetzt groß gewachsen ist. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie bei mir gefallen ist, sondern das ist einer von den Filmen, die ich halt irgendwie knapp 14 Jahre später immer noch als gut befinde. Und Promo dankbar bin, dass ich den jetzt nochmal sichten durfte, weil es war ein cooler Rewatch und es ist ein guter Film. Aber Alexander Payne ist auch so ein Kandidat. So scheiße hat er bisher noch nicht gemacht, oder?
Tja. Ja, ich kenne ja diesen anderen Film, den er mit Clooney gemacht hat, nicht. Wie hieß er noch? Also nur richtig gute Filme waren es nicht, ne? Also es ist schon...
Hat er irgendwas gemacht, was scheiße ist?
Naja, ich glaube Downsizing fandst du auch nicht so doll.
Ja, okay. Der war ein bisschen schwächer, aber kann man sich auch geben, also... Stimmt, Downsizing war von ihm, ja.
Und Election und Citizen Ruth habe ich noch nicht gesehen.
Ja, Election ist super. Citizen Ruth kenne ich auch noch nicht. Aber ist schon, er hat eine gute Quote, sagen wir mal, als Filmemacher. Wenn er jetzt so die Filme runterbricht, so ist jetzt keiner, wo es Hit and Miss ist, sondern mehr Hits als Miss.
Ich verwechsel diesen Film auch immer, der ist gar nicht von ihm, diesen anderen Film, den ich meine mit Clooney.
Naja. Du meinst die Coens vielleicht mit Catherine Zeta-Jones, ein unmöglicher Härtefall.
Nee.
Meinst du den? Mhm. Weil der ist ja mit Clooney und der wird ja bei den Coens so ein bisschen als schwächer immer irgendwie angegeben, wenn es darum geht, so die Coen-Biografie, Filmografie irgendwie zu.
Okay, ja, da fehlt mir
darüber
auch
zu berichten. Der ist auch okay.
Aber Alexander Payne macht seinen nächsten Film auch mit Renate Reinswell. So krass, Alter.
Ach, die ist dabei, okay.
Die ist gut dabei, ey. Mhm.
Werden wir sehen, was da rauskommt. Werden wir uns wahrscheinlich dann hier angucken und bestimmt hier berichten, wenn wir.
Mhm.
Wenn der Herr was Neues rausbringt. Ja, The Descendants. Stunde 55, Laufzeit. Punkte folgendermaßen. IMDb 7,3, Metascore 84, Letterboxd 3,6.
Boah, Metascore 84, ey.
Mhm.
Und dann eine 3,6. Hm. Ein bisschen bin ich am Schwanken, sage eine 8.
Das ist korrekt.
Sehr schön. Dann doch fast
zu
8,5 tendiert, ja. Tricky. So, unseren gemeinsam machen wir am Ende, oder was?
Können wir am Ende machen.
Okay.
Kannst du jetzt was machen?
Ja, dann kannst du ein bisschen mitbestimmen.
Oh, wie hat wieder.
Ja, wie du willst. Also
Backup.
Ich hätte eins meiner Lose.
Eins von den 10 Losen?
Ja.
Ja gut, das ist ja jetzt, weiß ich doch nicht, welches.
Das ist eine Comedy.
Sehe ich aus wie ein Pokerspieler oder was?
Das ist eine Comedy.
Eine Comedy?
Mhm.
Was wäre denn dein...
Vom Vater eines kürzlich verstorbenen Herrn.
Oh, dann weiß ich, welche das ist.
Ja, eben.
Ah.
So, dann hätte ich aber noch irgendwie einen sehr aktuellen Horrorfilm mit Nicolas Cage. Und dann können wir natürlich auch...
Da weiß ich auch, wie es ist. Hm? Da weiß ich sogar auch, welcher es ist.
Sicher?
Ja, ich glaube schon. Mir fällt der Name nicht ein, aber ich weiß, worum es da ungefähr geht, ja.
Also dadurch, dass Nicolas Cage so viel macht, bin ich mir nicht sicher, dass du... Von dem sprichst, aber...
Ich habe ein Bild gesehen und habe dann recherchiert, was es ist. Insofern gehe ich davon aus, weil der hatte eine Horrorprämisse. Deswegen dachte ich, es wäre der, weil ich dachte, okay, was ist das für ein Film?
Der hat eine primär biblische Prämisse, aber läuft unter einem Horrorfilm, ja.
Naja, gut. Und was noch?
Dann den spanischen Beitrag zu den Oscars jetzt, dieses Jahr.
Oh.
Der ist auf jeden Fall auch speziell, über den würde ich eigentlich auch ganz gerne reden. Und dann halt irgendwie auch das ganze aktuelle Zeug jetzt so. Wir haben ja immer noch nicht über Begonia gesprochen. Ach stimmt, das wollten wir im Zusammenhang mit Dings machen. Frankenstein haben wir auch noch nicht besprochen. Running Man.
Hast du alle schon gesehen?
Ja.
Mensch, ey, der Lee ist gut aufgestellt.
Soll ich den spanischen Film bringen?
Ich meine,
der ist wahrscheinlich, dadurch, dass der auch gerade im Kino läuft, ist das unter Umständen ein Hinweis wert oder vielleicht auch eine Abschreckung, wer
wenn
weiß.
Du magst, ich hätte jetzt eher gedacht, so dass zur Oscar-Verleihung haben wir noch ein bisschen, deswegen hätte der theoretisch noch Luft.
Mhm.
Aber mach das. Ich bin immer ein Freund von Kontrasten. Insofern, wenn du jetzt irgendwie einen Horrorfilm bringst oder ein Drama oder so, dann kannst du gerne die Comedy jetzt zweites bringen. So. Also,
okay.
Das würde ich ja cool finden. Insofern,
ja, dann mache ich das.
Dann bringe
ich den spanischen und dann die Comedy. Meine Lose.
Alright.
Gut, fangen wir mit dem Spanischen an. Das dürfte auch nicht allzu lange werden, weil das an sich keine Riesengeschichte ist. Das ist aber gleichzeitig, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux von dem Film, respektive das, was andere Leute auch sehr, sehr gut finden. Also es ist wirklich spannend, auch wenn man sich hier die Rezensionen durchliest auf Letterboxd, es ist ziemlich gespalten. Also du hast wirklich Leute, die das richtig beschissen finden und andere Leute, die es enorm feiern.
Okay.
Und dadurch, dass das schon ein Film ist, der sich im Kino lohnt, weil er halt audiovisuell oder zumindest die Audiokomponente spielt da schon eine sehr große Rolle. Und ich glaube jetzt, also das ist halt wieder mal einer dieser Filme, wenn du den auf dem Laptop guckst, Alter, vergiss es.
Ey. Verpufft.
Also, ja, weil das Sounddesign hier schon enorm wichtig ist.
Also liebe Podcast-Kollegen, nicht so viele Instagram-Stories machen, wo ihr wieder... euren Laptop im Bild habt und so weiter. Und
blutet
zeigt
mir immer das Herz, ey, wenn ich sehe, wie die irgendwelche wirklich großen Kinofilme auf so einem Laptop gucken, Alter. Ich bin neu. Dann sprichst du auch noch drüber.
Das ist, das tut weh.
Ja, du verpasst so viel von dem, was den Film ausmacht, aber egal. Ja, jetzt deswegen Sirat aus diesem Jahr logischerweise und eben der spanische Beitrag zu den 98. Oscars.
Ach, das ist der spanische Beitrag. Okay, wie krass, den wollte ich auch sehen. Ja, den wollte ich tatsächlich auch sehen.
Okay, soll ich dann noch doch damit warten? Oder?
Nee, ich gucke den dann irgendwann. Aber den habe ich mir gleich auf die Watchliste geschoben, weil ich habe, glaube ich, den Trailer schon gesehen und fand es super interessant und wollte den gucken. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt auf der Shortlist ist. Muss ich zugeben, also das habe ich nicht mitbekommen.
Okay.
Aber,
der ist jetzt auch Golden Globe nominiert tatsächlich. Also der ist bei den Nominierungen dabei, deswegen hat gute Chancen auf eine Oscar-Nominierung.
Interessant. Ja, ich habe gestern auch mir die Prognosen angeguckt, so über die Shortlist, was da wohl alles rein soll und wer da geplant ist. Und tatsächlich war Train Dreams auch im Gespräch.
Ja, eben, und Sound of Falling ist jetzt auch auf der Shortlist, aber eben dadurch, dass die Golden Globe-Nominierungen halt auch schon raus sind, ne, ist kann man sich so ein bisschen da an denen orientieren und da ist er eben auch mit bei und eben, wie ich damals erwähnt habe, auch von Neon. Die sind da sehr gut aufgestellt und jetzt hat eben ein spanischer Regisseur, der allerdings auch schon in Ägypten und Frankreich und sonst wo gelebt hat, der hat jetzt hier seinen vierten Film oder seinen vierten Credit gemacht.
Okay.
Der Herr heißt Oliver Lachey, also geschrieben L-A-X-E, und hat 2019 einen Film gemacht, der Fire Will Come heißt, damit auf Festivals ein bisschen Furore gemacht und das war jetzt eben sein nächster Langfilm.
Jetzt bin ich gespannt, wie du das fandest als alter Raver.
Und der hat, ja eben, und der hat jetzt auf Festivals auch schon ordentlich die Runde gemacht. Rausgekommen sind 2 Nominierungen bei den Critics' Choice Awards. Der hat 5 Nominierungen in Cannes bekommen, davon 2 gewonnen. Spannenderweise für Soundtrack und den Award, den ich ja am meisten liebe in Cannes, den Palme d'Or. Die haben ja diesen Hundepreis, ne?
Stimmt, ja. Den gibt's.
Und weil hier 2 Hunde eine Rolle spielen, hat dieser hier den Palme d'Or gewonnen. Ja, 9 Nominierungen beim Europäischen Filmpreis.
Den gibt es wahrscheinlich, aber jetzt muss ich mal zwischenfragen, den Preis gibt es wahrscheinlich nicht regelmäßig,
ich habe versucht, das zu recherchieren, es ist mir nicht gelungen, aber ich werde da nochmal tiefer recherchieren. Ja.
Kann doch mal sein, dass es ein hundearmes Jahr gibt im Kino, oder?
Aber es waren halt jetzt, ich habe in diesem Jahr zumindest rausgefunden, dass noch andere Filme nominiert waren für den Palme d'Or.
Stimmt, sonst wäre es auch lame, wenn es irgendwie 2 Filme gäbe.
Genau.
Oder so.
Ja.
Palme d'Or.
Aber jetzt haben wir hier halt so einen Terrier und so einen Podenco-Mix. Die haben den Preis bekommen. Ja, und dann gab es noch 9 Nominierungen eben beim Europäischen Filmpreis, 2 Golden Globe-Nominierungen und 7 Nominierungen für den Feroz, das ist der spanische Filmpreis und Fernsehpreis. Und deswegen, der ist schon auch gut aufgestellt und logischerweise jetzt mit der Golden Globe-Nominierung hat er eben reelle Chancen, auch die Oscar-Nominierung zu erhalten. So, geschrieben hat das Santiago Filol, der schon eigentlich alles mit Oliver Lachey macht, der das auch mitgeschrieben hat. Also das ist schon ihr dritter Film, den die zusammen machen. Und ja, so sukzessive wird es ein bisschen größer, auch wenn das hier immer noch wahrscheinlich ein Low- oder mittleres Budget ist. Der Film steigt damit ein, dass wir in einer relativ nahen Aufnahme sehen, wie Boxen von A nach B transportiert werden. Also große Musikboxen. Und nach und nach fährt die Kamera so ein bisschen raus und dann sehen wir, dass wir in so einer Wüstenlandschaft sind und die halt gerade so eine komplette Wand mit Boxen aufbauen. Auf so LKWs drauf und zurren die zusammen und schließen die an. Und wenig später geht dann auch die Musik los und wir sehen, wir sind eben auf so einem riesen Rave irgendwo in der Wüste. Wir fahren dann später, dass wir in Marokko sind. Und nachdem dann so ein bisschen das Rave-Publikum gezeigt wurde und eben die sehr bunten Menschen, die da in den wildesten Outfits halt wirklich in der Wüste einfach zu sehr minimalistischer Musik tanzen und natürlich auch alles Mögliche konsumieren, sehen wir dann irgendwann unsere Hauptfigur. Das ist Luis, gespielt von Sergi Lopez. Das war der Vater in Pans Labyrinth, der Böse.
Okay, lange her.
Aber 117 Credits, also in Spanien ist der Typ wahnsinnig gut beschäftigt und er ist unsere Hauptfigur, der hier mit seinem kleinen Sohn unterwegs ist und permanent Leute anspricht und dann erfahren wir, der sucht nach seiner Tochter. Die ist seit 5 Monaten vermisst und ihm wurde gesagt, dass die unter Umständen jetzt hier auf diesem Rave in Marokko ist, weil die wohl davor auf irgendeinem anderen Rave in der Nähe war und deswegen ist er jetzt da und verteilt Flyer mit einem Bild von seiner Tochter und fragt halt Leute, ob sie die gesehen haben. Nachdem dann eben auch durch den Vorspann so ein paar Leute mit dem Credit betitelt werden, ist klar, die werden noch eine größere Rolle spielen und auf die trifft er dann auch irgendwann. Das ist so eine Gruppe von Ravern, die mit 2 Bussen auf diesem Rave sind und die meinen dann zu ihm, du, das kann gut sein, weil nach dem Rave hier ist noch in der Nähe, also nicht allzu weit weg, noch ein anderer Rave. Es kann halt sein, dass die da hingeht. Und dann fragt er die gleich, fahrt ihr da hin? Und die so, hey, voll YOLO-mäßig unterwegs, ne? Wissen wir noch nicht. Mal gucken, je nachdem, wie wir Bock haben. Ja, und dann dauert es nicht lange, bis eine Menge Militär auf dem Gelände steht und sich da aufreiht. Und dann kommt eine Ansage, dass jetzt alle Europäer sofort das Land verlassen müssen. Scheinbar hat es da jetzt irgendeinen militärischen Putsch gegeben. Und die Soldaten drücken dann die Menge so zurück und dann gibt es einen Schnitt und dann sehen wir eine große Autokolonne, wie die halt begleitet von den Soldaten da langsam raus eskortiert werden. Von diesem, aus diesem Wüstengelände. Mhm. So, und dann stehen eben auch jetzt unsere Protagonisten, also Louis in seinem Auto mit dem Sohn und die Raver-Truppe in ihren Autos in dieser Kolonne. Die Raver vorne und die eine von denen, die pisst dann demonstrativ vor den Soldaten hin und als sie wieder einsteigt, schreit sie schon im Zurückgehen so, fahr los, und dann schert er aus und fährt an der Kolonne links vorbei, so den Berg hoch. Und das Militär dreht durch und hinterher schnappt sich ein Karren und versuchen denen zu folgen, und der Sohn gibt dem Vater dann Bescheid, so hey, fahr da auch mit, weil die jetzt natürlich die Hoffnung haben, dass die jetzt zu dem anderen Rave fahren und Louis sie begleiten kann, in der Hoffnung, weiterhin die Tochter zu finden. Vielleicht bis hierhin, weil dann auf diesem Trip, nachdem die sich dann wiedergefunden haben, also Louis und diese Raver-Truppe, machen die dem erstmal klar, dass sein Auto halt echt nicht geeignet ist für den Trip, den die jetzt vor sich haben, weil es da durch sehr steiniges Gelände geht und den Berg hoch und so weiter. Und er hat halt so eine Art Minivan und halt eine völlig ungeeignete Karre für das Gelände. Außerdem geht es dann ja auch um Verpflegung und um Proviant, ne, weil die da halt eben jetzt in der Wüste unterwegs sind. Und ja. Ja, und
aber die Hoffnung lässt ihn immer.
Er sagt halt, ich kann gar nicht anders, ne? So, das ist überhaupt keine Überlegung, weil ich suche meine Tochter und der Sohn ist halt auch eben mit dem kleinen Hund noch dabei und so. Genau, also eben.
Das wird schon gut gehen.
Ja, genau. Mhm. Und es halt logisch ist, das von der Hoffnung angetrieben. Und jetzt eben sowohl der Sohn des Vaters hat einen kleinen Hund dabei, als eben auch dann diese Raver-Truppe. Daher der Palm Dog. Und dann passieren halt auf dem Trip zu diesem nächsten Rave, passieren natürlich eine Menge doofer Dinge. Und dieser Trip wird halt nicht so ablaufen, wie die sich das alle vorgestellt haben.
Passieren eine Menge doofer Dinge. So dürfte es aufs DVD-Cover schreiben. Lee Richter, bewegt mit Ballhausen.
Ich möchte halt nicht spoilern, aber es wäre für die Besprechung des Films, wäre es eigentlich clever, einen Spoiler-Part einzulegen, aber das schenke ich mir jetzt, weil du den noch sehen möchtest.
Ja, cool, jetzt bin ich dabei, genau, es wär nice.
Ja.
Ich könnte natürlich auch mit den Katzen spielen draußen und wiederkommen.
Ja, genau. Nein, aber es ist schon, also der macht dann im letzten Akt, also weil der erste Akt ist, ne, so dieses Etablieren der Charaktere und dieser erste Rave, und ich würde mal sagen, der zweite Akt ist dann dieser Trip zu dem nächsten Rave, und im letzten Akt stecken die dann an einer Stelle fest und da passieren dann auf jeden Fall Dinge, die du so nicht kommen sehen hast. Und das ist einerseits natürlich total cool und fürs Kinoerlebnis wahrscheinlich auch sehr, sehr flashig. Ich hatte aber schon danach irgendwie so das Gefühl, ich dachte, was wollt ihr mir jetzt erzählen damit? Was ist denn hier die Story? Und warum das alles und so weiter? Und bin schon zu dem Schluss gekommen, dass es halt schon auch viel Lärm um nichts ist. Also literally, weil jetzt die vorhin angesprochene musikalische Untermalung, die spielt hier halt stark mit rein.
Ist der Lärm.
Und nicht, dass ich mit der Musik gar nichts anfangen kann, sondern das ist ja auch nachgewiesen, dass wenn du halt über einen längeren Zeitraum einer gewissen BPM-Zahl ausgesetzt bist, die so in der Nähe von einer doppelten Herzfrequenz ist, dann kommst du zwangsläufig irgendwann in so einen Trance-Zustand. Und damit spielt der Film natürlich sehr. Also du hast permanent eben diese Techno-Untermalung und dann aber natürlich auch sehr stille Momente, weil die halt in der Wüste sind und dann eben gerade mal keine Musik läuft, weil sie irgendwie von A nach B wollen. Aber trotzdem spielt der Film stark damit, dass du diesen Trance-Zustand, dass der Film eben wie so ein Trance-Traum ist, dass du in so einem Fiebertraum bist, ne? Weil du immer wieder diese Musik hast, immer wieder tanzende Menschen, auch so ein bisschen siehst voll oft nur eben die Straße gefilmt, während die irgendwo langfahren und darunter halt diese Mucke. Mhm. Und die ganze akustische Komponente ist schon sehr, sehr wichtig bei dem Film.
Verstehe.
Und dann hat er eben diese Effekte oder diese Dinge, die passieren, die haben ihren Effekt. Aber nachhaltig ist das in meinen Augen gar nicht.
Okay.
Und deswegen bin ich wahrscheinlich eher so ein bisschen in der Mitte von den Leuten, die das einerseits so feiern und auf der anderen Seite so abstrafen. Weil es halt wirklich, gibt wirklich viele Leute, die auf Letterboxd diesem Film einen halben Stern geben, ne?
Krass.
Und dann gibt es aber wiederum Leute, die sagen, es ist grenzgenial. Und
aber fühlt man da nicht mit dem Vater irgendwie mit, der auf der Suche in dieser Welt nach seiner Tochter ist oder so? Ist das nicht irgendwie der Beweggrund, dass man sagt so...
Also was
der
ich,
nicht kalt?
Was ich erstmal lustig finde, ist, in meiner überschaubaren Letterboxd-Bubble lande ich dann natürlich sehr schnell bei den öffentlichen Reviews. Und da ist mir aufgefallen, dass es sich diese Spaltung ist tatsächlich auch eine sprachliche Spaltung, weil primär englischsprachige Leute diesen Film wahnsinnig feiern. Und die Spanier und Franzosen, die den aber gesehen haben, die strafen den übelst ab und sagen, was ist das für eine Grütze? Also vor allem aus Spanien kommt sehr viel Negatives. Und das finde ich irgendwie abgefahren. Und was war deine Frage?
Na, meine Frage ist, ob man nicht irgendwie, ob man mit dem Vater nicht irgendwie mitfühlt, ob dieses Drama nicht
genau,
dafür
das
sorgt,
ist nämlich,
dass der Film
das wollte ich noch sagen, das
einberührt.
Das ist nämlich schon auch recht untypisch, weil du kriegst gar kein Futter, also du weißt nichts über den Vater, du weißt, es gibt keine Backstory, ne? Du weißt nur, dass das ein normaler Typ ist, der seine Tochter sucht.
Okay.
Und dafür jetzt halt, weil sie so lange schon weg ist, bereit ist, sehr weit zu gehen. Ansonsten weißt du halt nichts über die Situation, über die einzelnen Figuren und so weiter. Du kriegst das eher so en passant mit. Und da aber halt geht es zu keinem Zeitpunkt auch irgendwie tief. Und ich glaube, darüber will der Film auch nicht funktionieren. Also ich habe mir auch ein paar Interviews durchgelesen von Herrn Lachey und er sagt halt schon, das hat viel auch so ein bisschen Nihilistisches, weil er halt sagt, die Welt geht überall irgendwie den Bach runter und ein Teil davon will er mit diesem Film auch ausdrücken. Aber es zielt schon wahnsinnig einfach auf Wirkung und auf auch ein bisschen Schockieren ab. Und ich glaube, also aus meiner Warte ist es darüber hinaus leider nichts. Oder
Style of Substance, wenn du sagst.
Ja, voll. Volle okay. Lotte. Mhm. Ja. Zu Beginn hast du so eine Texttafel, wo erklärt wird, wo der Titel herkommt, weil die Sirat-Brücke, die ist im islamischen Glauben, ist das so eine sehr schmale, gefährliche Brücke. Dir sagt das was?
Ja.
Ja. So, und am Tag des jüngsten Gerichts muss jeder Mensch die dann überqueren, und um eben ins Paradies zu gelangen. Und die wird halt dünner als ein Haar und schärfer als ein Schwert beschrieben.
Ja. So eine Brücke kann es doch gar nicht geben.
Das ist so ein Quatsch. Ja, und deswegen überqueren die Gläubigen die halt sehr schnell und die Sünder stürzen
ab
in die Hölle. Ja.
Hätte ich gewusst bei Gehört mit den Händen.
Na dann. Ja, und neben Sergio Lopez haben wir hier wirklich primär unbekannte Leute. Und das ist schon auch gezielt ein bisschen so gecastet, dass das so ein Freaks-Touch hat, ne? Weil die halt diese Raver sind schon sehr extrovertierte Persönlichkeiten. So. Dem einen fehlt ein Bein, dem anderen fehlt ein Arm. Und
so gleich, okay.
Ja, ja. Und der eine trägt auch ein Freaks-T-Shirt. Also okay. Hier von dem 30er-Jahre-Film. Und deswegen ist das also nicht zufällig gewählt. Und natürlich zeigt sich damit auch so ein bisschen der Kontrast, ne, zu diesem normalen Typ mit seinem Sohn, der jetzt halt auf diesem Rave in einer völligen Parallelwelt eben seine Tochter sucht. Aber eben diesen Rave verlässt man ja relativ schnell. Und dann ist es halt wirklich viel mehr dieser Roadtrip. Na, das Ganze geht eine Stunde 55. Und ich war hin und her gerissen, aber währenddessen fand ich es zu keinem Zeitpunkt schlecht.
Okay.
Und deswegen habe ich jetzt schon eher hier so das Erlebnis bewertet.
Ja, sehen will ich ihn immer noch. Wie würdest du es einschätzen, wie ich den finde?
Ja, eben, der hat seine Wirkung. Ich kann mir schon, also du bist ja niemand, der sich dann, wenn er währenddessen eine gute Zeit hat, hinterher hinstellt und sagt, was ist das für ein Rotz, weil das ist ja nichts Nachhaltiges.
Ja, das interessiert mich eigentlich nicht.
Eben.
Nur peripher.
Okay. Und ich bin aber halt nicht drum rumgekommen, mich so ein bisschen zu fragen, was will der mir hier eigentlich erzählen? Aber es hat seine Wirkung und es wird den einen oder anderen Moment geben, wo du schon kurz bist, so, Alter, was?
Bin gespannt.
Ja. Ja, es hat bisher knapp über 9 Millionen eingespielt, obwohl das eigentlich so das Paradebeispiel eines Festivalfilms ist. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob das dann bei einer Oscar-Nominierung endet.
Ist ja dann ein ganz gutes Line-Up, was die Foreign-Movies oder die International-Movies angeht bei den kommenden Oscars.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich den Sentimental Value gegenüberstelle, kann ich mir nicht vorstellen, dass der eine Chance hat.
Ja, oder Secret Agent oder so. Aber trotzdem sind interessante Filme weiter. Da waren ja schon teilweise Filme nominiert, wo ich noch in meinem Leben noch nichts von gehört habe, die mich nicht interessiert haben, weißt du?
Ja.
Also Filme nominiert, wo ich denke, was ist das? Und diesmal habe ich halt ein Line-Up so von Filmen, die ich halt wirklich auch sehen will. So.
Ja.
Schon ganz cool.
Ja, ich finde, das merkt man auch, dass sich das halt alles so ein bisschen geöffnet hat und dass wir einfach nicht mehr in den 90ern sind, wo es halt klar war, irgendwie aus Amerika kommen die besten Filme. Da hat sich zum Glück schon sehr viel getan.
Voll. Das stimmt. Ja gut, ich werde mich selbst mal überzeugen.
Ja. So, jetzt die Punkte. 7,0 auf IMDb. Metascore ist bei 80. Da siehst du mal, ne, die Kritik ist ziemlich begeistert. Und Letterboxd wiederum 3,6, weil da spaltet es sich halt tierisch.
Ich merke schon. Ja, ist nicht so leicht. Ich nehme mal die 6,5.
Ich bin sogar bei 7.
7 sitzen.
Okay. Ja, weil ich dann eben doch dachte, hey, das ist, ich fand es halt wirklich zu keinem Zeitpunkt schlecht.
Also
das ging wirklich erst hinterher los, dass ich dann dachte, naja, aber komm, also im Grunde erzählt er ja nichts.
Ja gut, aber fragst du dich ja bei so einer Achterbahn auch nicht, warum die jetzt nicht nachhaltig nee, ist, eben, sondern du bist da drauf und freust dich.
Ja,
ja.
Voll.
Ja, werde ich mir angucken. Und ich finde es auch angenehm, dass du da die Laufzeit genannt hast von unter 2 Stunden, weil hätte man auch diese Geschichte nach der Tochter, diese Odyssee, hätte man auch so 2,5 Stunden Film bestimmt drehen können. So.
Ja, eben.
Und deswegen ist ja auch noch okay. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Supporter, der einige Lose noch in der Trommel hat. Und eins davon habe ich gezogen. Hat eine Weile da seine Runden gedreht. September 21 hat er das reingeworfen. Grüße gehen raus an Jascha. Und der hat mir hier deutsches Kino in den Schoß gespült. Wir sind die Nacht, heißt der Film, aus dem Jahr 2010. Von Regisseur Dennis Gansel, den du, glaube ich, auch persönlich kennst. Oder irgendwie im Kontext vom Casting schon mal kennengelernt hast oder so.
Dennis Gansel habe ich nur einmal auf irgendeiner Veranstaltung kurz kennengelernt.
Auf einer Veranstaltung aber kurz gesehen.
Das wäre übertrieben zu sagen, den kenne ich.
Okay. Nichtsdestotrotz.
Jennifer Ulrich kenne ich sehr gut.
Ja, die ist im Cast. Aber nichtsdestotrotz jemand, der definitiv in der deutschen Filmlandschaft schon einige Filme gemacht hat, die man gesehen haben könnte.
Ja, ja.
Die Welle, Napola, Jim Knopf und die wilde 13. Das haben wir so ein bisschen ins familienfreundliche Kino gegangen und so. Und den zweiten Drehbuch-Credit neben ihm hat Jan Berger, der wiederum der Autor von Medicus. Und
da kam gerade ein zweiter Teil raus.
Ja genau, der ist auch von ihm geschrieben worden. Und er hat ihn mit 6,5 Millionen Budget und Leuten wie Caroline Herfurth, Nina Hoss, Jennifer Ulrich hast du gerade genannt, Max Riemelt, den er auch von Napola dann mitgebracht hat.
Und die Welle auch, ne?
Bei der Welle war sie auch dabei, richtig. War er auch dabei, richtig. Anna Fischer, Jochen Nickel ist ein Name und andere. Und die Inspiration von Dennis Gansel ist tatsächlich, finde ich ganz lustig, dass er es auch erwähnt hat in dem Interview, weil man könnte auch meinen, so ja, nee, ich wollte da was anderes machen. Aber der hat aus den 90ern diesen Hexenclub-Film gesehen. Hier mit Neve Campbell und so. Und das war tatsächlich so der Ansatz, dass er gesagt hat, okay, eigentlich ist die Prämisse ganz interessant. Ich habe Bock, sowas zu machen, aber mit der Vampir-Thematik. Und hat dann so ein weibliches Vampir-Triumvirat filmisch umgesetzt, zu dem sich durch einen Biss noch die Romtreiberin und Diebin Lena zugesellt. Die drei ursprünglichen Damen heißen nämlich Luise, Charlotte und Nora. Und die sind alle drei zu verschiedenen Zeiten gebissen worden. Luise sagt zum Beispiel, die hat so ein bisschen das Sagen und ist so ein bisschen die Godfatherin von diesem Vampir-Trio und die gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert. Das heißt, wir sehen auf Bildern, dass sie schon teilweise irgendwie da gemalt worden ist in diesen riesen Ballkleidern und so. Charlotte wiederum ist, das ist die Rolle von Jennifer Ulrich, die ist aus den 20ern noch hängen geblieben, anfänglich noch Stummschauspielerin und so ein Stummfilm gewesen und natürlich so ein bisschen so mit diesen Zigarettenhalter und so ein bisschen den Flair der 20er ins heutige Berlin gebracht. Und Nora wiederum wurde auf der Love Parade gebissen. Also wissen wir, wo die herkommt. Und laut den Mädels gibt es nur rund 100 ihrer Art auf der Welt. Männliche Vampire sind komplett ausgestorben, weil entweder zu blöd oder zu gierig, wird an einer Stelle gesagt. Und jetzt morden sich die Vampir-Ladies durch Berlin. Was für mich natürlich so ein bisschen so Schnitzeljagd war, weil Alter, erstens schöne Panoramaaufnahmen vom Fernsehturm und von oben, aber auch so, da ist so eine Restaurantszene, die halt so im Felix stattfindet, weißt du, im Club, wo ich auch aufgelegt habe. Und du hast diese verlassene Jahrmarkt-Location, die auch so zu den Lost Places gehört, so außer von Berlin. Das kennt natürlich auch jeder Berliner. Dann hast du so eine Verfolgungsjagd am Bahnhof Zoo, wo wir uns eigentlich jede Woche da aufhalten, weißt du, direkt unter dieser Brücke durch und dann rennen die da bei Ulrich in den Supermarkt rein und so. Und haben Date am Schlesi, weißt du, direkt da unten, wo auch der Club drin war, am Schlesischen Tor gegenüber von diesen ganzen Pizzerien und so. Und denke so, Alter, okay, alles klar, du kennst ja eigentlich jede Ecke, die gezeigt wird, ist schon ganz witzig. Und Lena, die Rolle von Caroline Herford, wandelt sich so ein bisschen von einer scheuen Diebin zu einer taffen Gestalt der Nacht, weil die wandelt dann so ein bisschen die Optik und das Auftreten. Die klauen dann irgendwelche Rennautos und damit Ferraris und Lamborghinis unterwegs und so und Porsches und so. Mhm. Aber sie hat mehr Moral als die anderen Damen und will halt nicht morden. Trotzdem Durst nach Blut, was sie halt nicht abstellen kann. Ist sie halt kein Freund davon oder keine Freundin davon, jetzt irgendwie irgendwelche Unschuldigen umzubringen, nur um die jetzt leer zu saugen. Und dann geht es darum, dass diese drei halt Clubben gehen, irgendwie auf irgendwelchen Partys rumhängen, irgendwelche Raves, da sind wir wieder bei irgendwelchen Raves rumhängen, brechen halt in Freizeitbäder ein, um da jetzt irgendwie so, zumindest so einen simulierten Sonnenaufgang zu sehen, weißt du, weil die richtige Sonne tut natürlich weh, du hast diese alten Vampir-Klischees, die hier natürlich auch zählen. Und bei all diesen Schandtaten ist die Polizei den Girls auf der Spur. Und die Schlinge zieht sich halt eng im Laufe des Films, weil natürlich bleiben die Morde nicht unbeachtet. Und deswegen sind hier die Cops, nämlich einer von denen ist der junge Max Riemel, der nämlich Caroline vor ihrer Verwandlung schon kennengelernt hat bei einer Verfolgungsjagd am Anfang. Und deswegen gibt es da auch noch eine gewisse Bindung zwischen diesen beiden. Jetzt geht es darum, dass die Polizei natürlich versucht, den Vampirinnen auf der Striche zu sein, aber natürlich nicht wissen, dass es Vampirinnen sind und die Vampirinnen machen so ihr Ding im Laufe des Films. Ja, ich bin ja kein Freund vom deutschen Kino. Da haben wir ja kein großes Geheimnis draus gemacht. Und das ist wahrscheinlich einer von den Filmen, wenn ich den damals gesehen hätte, hätte der mich jetzt nicht komplett zum deutschen Kino gezogen oder hätte mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich gesagt habe, Alter, okay, ich muss jetzt jeden deutschen Film nachholen, den ich verpasst habe in den letzten 100 Jahren.
Ja, klar.
Also er hat einige stimmungsvolle Szenen. Ich finde es auch sehr cool, dass du Girl Power im Hauptcast hast. Weißt du, du hast halt einen weiblichen Cast, hat ja auch Bandits, glaube ich, ganz cool gemacht, so dass du, weißt du, dass du so prominente oder angesagte Schauspielerin aus Deutschland nimmst und packst sie so ins Zentrum und nicht jetzt irgendwie so ein männliches Vampir-Trio. Und auch so Genre-Kino aus Deutschland ist ja auch zu begrüßen, so, weißt du, dass sie so einen Vampir-Film halt machen mit einem 6,5 Millionen Budget ist grundsätzlich eine coole Sache.
Vor allem in der Größenordnung, ja, das gab es halt noch nicht oft.
Richtig, definitiv. Aber das Problem mit dem Film, was ich habe, ist, der hat schon wirklich diesen 2000er-Mief, so mit
auch Color Grading. Ne?
Das Color Grading, diese Breakbeat, Spannungsscore, weißt du, wenn es dann irgendwie vorangeht, so wie bei Lola Rent. Du hast dann so Emo-Songs im Soundtrack, die niemand braucht, außer vielleicht Emos. Und der Cast macht an sich auch einen sehr stabilen Job, aber man hat alle wahrscheinlich in anderen Filmen weniger unterfordert erlebt. Ich drück's mal so aus. Also, selbst Nina Hoss hat mich jetzt hier nicht groß umgehauen und die war ja in Oscar-Film schon unterwegs. Also, ansonsten ist das alles, wie du immer so schön sagst, zweckt die nicht, die spielen alle okay, aber ist jetzt auch nicht so, hat mich jetzt nicht auch komplett weggeblasen schauspielerisch, aber muss ja auch nicht bei dieser Art von Film. Er ist zumindest recht kurzweilig, also man kommt hier relativ gut durch. Einige Momente sind tatsächlich ganz cool, also es gibt am Anfang so eine Einstiegsszene, wo wir diese drei Vampirdamen kennenlernen. Das Wort Vampir fällt übrigens nicht an einer Stelle von dem Film, also das heißt, dieses Wort wird nirgends ausgesprochen, aber wir sehen es schon im Flugzeug, wie der Pilot da irgendwie aus seiner Kabine seine Leiche da blutend irgendwie unten liegt und die ganze Besatzung inklusive Stewardessen und so da praktisch abgemetzelt worden sind von den Vampirinnen und die sitzen da halt in aller Seelenruhe und unterhalten sich und die eine liest ein Buch und so und irgendwann springen die halt aus dem Flugzeug raus, weil es passiert denen nichts. So, weißt du, sie sind halt unsterblich.
Mhm.
Ja. Und das ist, die Szene fand ich schon ganz geil, wie das mit dem Flugzeug und dem Absturz und so inszeniert worden ist. Man sieht natürlich am Anfang, dass es eine CGI-Aufnahme ist, wie dieses Flugzeug über dieses riesen Gewolkenmeer fliegt, aber es ist alles okay, verkraftbar. Aber andere Momente wiederum, sage ich so, ja, es ist nicht mehr so ganz gut gealtert von den Special Effects und es ist halt auch kein ILM, weißt du, sondern es ist halt, ist halt eben doch eine 6 Millionen Produktion. Aber, also er ist okay für einen deutschen, ich will jetzt nicht wieder sagen für einen deutschen Film, aber
zu spät.
Jetzt habe ich es gesagt. Ja, Grüße an Jascha. Viel mehr fällt mir nicht ein. Hat 2,5 Millionen eingespielt, also war auch nicht sonderlich erfolgreich an den Kinokassen. Wurde ziemlich abgeschmettert, aber ist natürlich ein Film, von dem ich mitbekommen habe, dass es den gibt. So. Und als ich den gezogen habe, wusste ich,
ja, okay, aber dass man natürlich, für den deutschen Kinomarkt leider auch gleichzeitig so ein bisschen der Genickbruch für Genrefilme, ne?
Weil man es probiert hat und dann ein bisschen Geld reingelegt hat, richtig, und dann baden gegangen ist.
Ja.
Ja, und danach ist man dann wieder zurückgesegelt zu den Nazi-Dramen, die besser funktionieren.
Mhm.
Das ist leider die Krux an der Sache. Du hast ihn ja auch gesehen. Kannst ja hier irgendwie diplomatisch.
Nee, ich kann mich auch an zu wenig erinnern. Was mir eben noch hängen geblieben ist, ist, dass ich den Look halt schon damals ziemlich schwierig fand.
Mhm. Das ist aber wiederum kein einzig deutsches Problem, sondern amerikanische Filme oder internationale Filme aus der damaligen Zeit haben ähnliches Problem, dass du sagst, ja, damals hast du das alles gekauft, fandst du gut, aber wenn du heute irgendwie Gone in 60 Seconds guckst oder irgendwas so in der Richtung, denkst du, Alter, okay, das sieht ziemlich scheiße aus.
Mhm.
Ja. Ja, so viel zu Wir sind die Nacht für Jascha. Schönen Gruß an den Herrn. Geht 99 Minuten. Man kann ihn gucken, aber werde ich mir wahrscheinlich nicht für die Sammlung kaufen. Ich drück's mal so aus.
Mhm.
Ja? Dann komme ich zu den Punkten. IMDb ist bei einer 6,2 und Letterboxd 3,0.
Ah, okay. Immerhin.
Immerhin. Hat auch einige Fans, also. Einige freuen sich ja tatsächlich, dass aus deutschen Landen mal was Größeres kommt.
Auch so Fans so in unserer Bubble?
Naja, es sind zumindest ein paar, die dem Film auf jeden Fall 3,5 Sterne gegeben haben, was schon eine grundsätzlich solide Punktevergabe ist. Aber ich guck mal rein, wie es allgemein in unserer Bubble aussieht. In der Zeit darfst du raten.
Bin wieder mal am Schwanken und sage 5.
5,5 noch.
Ah, oh nein, das war mein erster Punkt. Oh Gott, ich hasse mich selbst.
Tatsächlich waren es 5,5, weil irgendwie kommt man ja dann auch irgendwie durch.
Shit, die ganze Zeit dachte ich 5,5 und dann gegen Ende dachte ich, nee, das ist zu positiv für Guess. Na gut.
Ja, gib ein paar 3 Sterne, gib ein paar 3,5 Sterne, einer sogar 4 Sterne.
Okay.
Aber der schlechteste, also oder die beiden schlechtesten sind bei 2,5. Was jetzt noch geht. Also ist jetzt, weißt du, hier ist keiner irgendwie mit einem halben Stern, 1 Stern, das heißt, die sehen das ähnlich, man kommt hier schon irgendwie gut durch, aber es ist natürlich jetzt nicht der krasse Film. Da hat der Dennis Ganze schon auf jeden Fall bessere Filme gemacht, aber ist okay, man kann ihn machen.
Mhm.
Ja, soviel zu Wir sind die Nacht.
Okay.
Fertig.
Dann bringe ich jetzt eins meiner Lose und hab wieder mal nicht auf dem Schirm, von wem das ist. Das kannst du mir wahrscheinlich gleich sagen.
Ich bin sehr sicher, dass das Atom Bomb ist.
Du hast ja schon realisiert, um welchen Film es geht. Dead Men Don't Wear Plaid. Tote tragen keine Karos.
Ach so, nee. Das ist glaube ich, Seba gewesen. Ich dachte an einen anderen Film, krass.
An welchen denn?
Na, weil du gerade meintest, der Herr ist verstorben.
Das vom Vater eines verstorbenen Herrn, habe ich gesagt. Eine Komödie. Weil dieser Film hier ist von Carl Reiner.
Ach so, Carl Reiner war der Regisseur von dem Film. Okay, siehst du? Nee, ich war bei Schlock, muss ich zugeben.
Ach, okay.
Aber Schlock war, ich dachte, Schlock war von Carl Reiner. Okay, ich habe das durcheinander gebracht. Ah.
Ja, das kann auch sein, weiß ich nicht.
Nee, ist möglich.
Okay.
Dann ist nicht Atom Bomb, dann ist es, bin ich, glaube ich, ziemlich sicher, dass das Seba war, aber ich gucke nochmal nach.
Ja, mach mal. Wie auch immer das
ist. Das war eine Erstsichtung von dir, oder?
Genau, den kannte ich noch nicht.
Okay, das hatte ich schon mal richtig auf dem Schirm. So, da haben wir es. Nee, fast. Sein Bruder war es, Nummer 5.
Okay.
Im April 24 reingeworfen.
Na dann.
Und jetzt in der 10er Erziehung von Lee rezensiert in diesem Moment.
Ja, liebe Grüße dahin.
Mhm.
Wie gesagt, von Carl Reiner, der 2020 gestorben ist und der gerade mit unserem Hauptdarsteller hier, Steve Martin, schon den ein oder anderen Film gedreht hat.
Mhm.
The Jerk, der Mann mit zwei Gehirn, den da hat er unmittelbar danach gemacht, glaube ich. Den hatten wir hier auch schon. Summer Rental ist ja auch so ein Film, den ich echt mag, auch wenn der nicht mit Steve Martin ist.
Wie heißt der auf Deutsch?
Boah, das hier mit John Candy und Dan Aykroyd da am See.
Ach, Ferien zu dritt?
Ferien zu dritt, okay.
Summer Rental heißt ja, das hätte ich nicht gewusst.
Okay. Ja, und jetzt eben Dead Men Don't Wear Plaid. Der Titel wird auch im Verlauf des Films erklärt, basiert aber absurderweise auf einer Szene, die fast komplett geschnitten wurde. Und damit macht er nur noch bedingt Sinn. Aber das Schöne ist, da legt der Film eh nicht besonders viel Wert drauf, weil das Ganze ist im Grunde eine große Parodie an Film-Noir-Filme und an Filme generell aus den 30ern und 40ern. Deswegen ist das Ganze auch stilsicher in Schwarz-Weiß gehalten. Das hat aber auch noch einen anderen Beweggrund, weil hier eben tatsächlich Ausschnitte aus bekannten Filmen aus den 30ern und 40ern eingebaut wurden.
Ja.
Und das ist schon speziell. Also witzigerweise war das nicht im Ursprung so geplant. Steve Martin und Carl Reiner hatten einen Film geplant über die 30er Jahre. Der sollte auch Depression heißen. Das sollte ein Drama werden. Und Reiner hat dann ein paar Aufnahmen von den Stars aus den 30ern in diesen Film integriert. Und dann haben die plötzlich beschlossen, das ganze Ding zu drehen und haben es dann eben zu einer Art Parodie auf Film Noir und Detektivgeschichten gemacht. Mhm. Ja. Und weil es dann eben diese Vorgabe gab, dass eben Teil der Geschichte Szenen aus real bestehenden Filmen sind, mussten die natürlich beim Bauen der Sets entsprechend reagieren. Und so war das plötzlich super aufwendig. Weil die haben für diesen Film müssten die 85 Sets bauen, weil die sich halt an Dingen orientieren mussten, die sie schon eben im Bild hatten, vorgegeben durch die anderen Szenen. Und auch wenn das wahrscheinlich am Anfang eine nette Idee war, haben die sich im Verlauf der Produktion wahrscheinlich schon gedacht, so, oh Mann, ey, was haben wir uns hier für ein Ei gelegt? Aber rausgekommen ist eben eine Parodie, die schon auf ihre Art speziell ist. Also das kann ich vorweg schicken. Ich habe den sehr gerne geguckt.
Okay.
So, jetzt erstmal die Handlung. Film steigt damit ein, dass wir unsere Hauptfigur kennenlernen. Steve Martin spielt Rigby Reardon und ist eben ein Privatdetektiv. Und plötzlich steht eine schöne Frau in seinem Büro namens Juliet Forrest und die ist überzeugt, dass der Tod ihres Vaters, der als Autounfall verbucht wurde von der Polizei, sie ist überzeugt davon, dass das kein Unfall war. Jetzt war ihr Vater, da geht der Scheiß schon los, der war Cheese Scientist. Also ein Wissenschaftler, der sich mit Käse befasst hat. Und der hat jetzt an so einem geheimen Rezept gearbeitet.
So typisch Steve Martin.
Ja, ja, das ist halt schon im Begriff vom bescheuerten Job, ey. Cheese Scientist, ja. Und dieses geheime Rezept, das ist jetzt unter Umständen Anlass gewesen für andere Leute, ihn umzubringen. Jetzt engagiert sie natürlich Reardon und er macht sich auf die Suche und findet dann in dem Labor von dem Wissenschaftler einen Zettel mit einer Liste von Personen, die halt, also du hast zwei Seiten. Einmal steht Friends of Carlotta und die andere Seite ist Enemies of Carlotta. Mhm. Und will das diese Blätter an sich nehmen und plötzlich steht aber ein Typ vor der Tür und da ist dann schon, ich glaube, das war die erste Szene, die aus einem anderen Film reingeschnitten wurde, weil plötzlich sehen wir dann eben dieses Ding. Steve Martin unterhält sich mit jemandem aus einem anderen Film. Und das ist halt so zusammengeschnitten, dass das für die Handlung irgendwie Sinn ergibt. Diese andere Person schießt dann durch die Tür auf ihn und nimmt ihm dann diese Seiten ab, weil er sich totstellt. Und da ist dann auch schon einer der Running Gags, die sich durch den Film ziehen, weil Rigby wird immer wieder mal angeschossen, immer an die gleiche Stelle. Er wird einfach immer in den Oberarm geschossen und jedes Mal kommt Juliet vorbei und saugt ihm die Kugel aus dem Arm.
Okay.
Das ist irgendwie ein sehr schöner Running Gag. Juliet Forrest übrigens gespielt von Rachel Ward. Du hattest Against All Odds mal hier, ne? Da hat sie eine große Rolle gespielt. Sonst die Dornenvögel hat auch der eine oder andere gesehen, wo sie eine große Rolle hatte. Aber die hat jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht mit ihren 36 Credits. Trotzdem, die passt hier wunderbar ins Bild, weil die schon auch irgendwie so dieses Femme Fatale-Ding aus den Film Noir Film, das bringt sie halt irgendwie mit. Ja, und natürlich ist das auch immer, gibt es da so eine sexuelle Spannung zwischen den beiden, obwohl es hier natürlich die ganze Zeit möglichst professionell um diesen Fall gehen soll, der aber in sich halt schon so herrlich absurd ist. Naja, er wird dann eben auf seiner Recherche immer wieder so von A nach B geschickt und landet so halt immer wieder in Situationen, wo wir eben dann diese Filme aus den 30ern, 40ern und auch zum Teil 50ern dann zwischengeschnitten sehen. Und das ist halt schon krass, weil du siehst jetzt eben neben Steve Martin und Rachel Ward dadurch halt wirklich bekannte Leute. Also der Regisseur selber hat dann auch noch eine Nebenfigur namens Field Marshal von Kluck. Das ist ein deutscher Herr.
Mhm.
Und dann siehst du aber halt wirklich das Who is Who des goldenen Hollywood, Alter. Weil wir haben hier Alan Ladd, wir haben Barbara Stanwyck und Fred McMurray, die wir neulich hatten zusammen in einem Film, sehen wir beide separat aus unterschiedlichen Filmen. Fred McMurray tatsächlich aus Double Indemnity hier. zwischengeschnitten. Mhm. Ja. Ray Milland, von dem wir auch schon den ein oder anderen Film hatten, Ava Gardner, Burt Lancaster, Humphrey Bogart, tatsächlich als Philip Marlowe selber, ne, das war ja auch so eine Figur von damals, die verschiedene Leute gespielt haben, aber ich glaube, Bogart war der prominenteste.
Ja, Elliot Gould hat er auch Marlowe gespielt in den 70ern.
Ja, genau, den hatten wir doch hier mit, wie hieß der, mit Tomorrow irgendwas, wie hieß denn der Film?
Long Goodbye.
A Long Goodbye war das, genau. Ja, aber eben so weit vor in der Filmgeschichte gehen sie nicht, also sie bleiben halt wirklich in der Zeit, deswegen haben wir dann noch Cary Grant, Ingrid Bergman, Bette Davis, Joan Crawford, James Cagney und so. Und das sind
was eben, eine Besetzung, Alter.
Ja, ja, das ist halt so absurd, weil du halt wirklich an die 20 Filme hast, aus denen Material hier eingebaut wurde. Hm. Und was ich auf so einer Metaebene richtig schön finde, am Ende kriegst du nämlich eine Texttafel, weil das hier war der letzte Film der legendären Kostümdesignerin Edith Head.
Ach, das war der letzte, okay.
Und damit ist das irgendwie so cool, weil die natürlich auch in der Zeit gearbeitet hat, aus der hier die ganzen Filme stammten und viele der Filme, die hier zusammengeschnitten wurden, hat sie halt auch mit betreut. Und
das ist cool.
So gesehen ist das schön, dass die ihr auf die Art Tribut zollen, weil die ist halt am 24. Oktober 81 gestorben und das war wirklich kurz nachdem die Dreharbeiten zu dem Film abgeschlossen waren. Und die hat halt auch aus ihrem großen Fundus hier Sachen eingebaut. Also der Hut, den Rachel Ward hier trägt, ist ein Hut, den, glaube ich, Barbara Stanwyck damals wirklich in einem ihrer Filme getragen hat und so weiter. Krass. Und der Anzug, den sie Steve Martin gemacht hat, der war auch ganz klar orientiert an eben Humphrey Bogarts Anzügen damals und so. Also da haben die natürlich die Richtige geholt für den Job und irgendwie finde ich es sehr rund, dass die nach diesem Film abgetreten ist. Mhm. Weil das ja irgendwie halt schon nochmal so eine große Hommage, nicht nur an das alte Hollywood, sondern damit auch an ihre Arbeit ist.
So ein Greatest Hits, ja.
Ja, ja, total, eben. Es ist halt wirklich, als würdest du mit dem Greatest Hits Album abtreten, ne? Und das irgendwie ist das schön, finde ich. Also wenn dann so.
Ja, ist ganz gut.
Ja, und der Film ist wahrscheinlich nicht so absurd wie jetzt irgendwie Drei Amigos oder so, aber er hat schon auch eben eine Menge Komponenten, wo man sich halt denkt, ja, es ist halt eben eine dieser bekloppten Spoof-Filme.
Schon, ja.
Angefangen eben von, also diese Red Herrings, die hier auch eine Rolle spielen, ne, die sind zum Teil halt so herrlich bekloppt und dann natürlich dürfen Nazis nicht fehlen und all sowas. Logischerweise wirkt die Handlung Mörder forciert, weil das halt so zusammengeschustert ist, dass das mit diesen alten Filmausschnitten passt. Aber das macht es tatsächlich auch nochmal irgendwie eine Ecke lustiger, finde ich. Und gleichzeitig macht es halt auch irgendwie so ein bisschen Bock, weil am Ende steht dann auch Cary Grant aus dem und dem Film und James Cagney aus Heat of the Night und ne, so, du hast dann auch immer den dazugehörigen Film aufgelistet und das macht tatsächlich auch ein bisschen Lust, diese Filme mal wieder zu sehen oder überhaupt mal zu sehen.
Ja, hatte ich auch zum Teil bei dem Film. Aber das Problem war, also die Krux bei der Sache war, dass es natürlich, glaube ich, mehr Spaß macht, wenn du die Filme kennst.
Hatte ich mich auch gefragt, ob das so ist.
Wenn du weißt, dass McMurray irgendwie, dass das aus Double Identity ist, weißt du, diese Szene und so. Weil sowas für mich einfach nur eine Ansammlung von, das war so ein bisschen...
Ja, aber guck mal, ich habe Double Identity gesehen und konnte das nicht zuordnen.
Okay. Ja, ich hatte, bei dem Film hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das wäre so wie so eine YouTube-Montage, weißt du, der besten... der schwarzen Serie, die halt so irgendwie so ineinander geflochten ist, wo die auch zum Beispiel so, die haben ja so Lucius von Eminem, haben die ja zum Beispiel auch aus Filmen sozusagen gemacht, weißt du, wo jedes Wort irgendwie aus dem Film kommt. Und das ist natürlich geil als Gag so 5 Minuten lang, aber als Film hat sich das für mich irgendwann so ein bisschen ausgetreten. Deswegen war ich so mittelmäßig unterwegs bei Tote Tragen keine Chaos, weil viele von den Filmen ich damals noch nicht gesehen habe.
Ja, aber es ist nicht so, als wird das so Schnitt auf Schnitt auf Schnitt gehen, was, also du hast dazwischen
ja
schon auch
schon
immer wieder,
oder?
Ja, logischerweise meinte ich ja, notgedrungen, das tut, aber weil das Ganze eh ein Spoof ist, tut das der Sache keinen Abbruch, weil das ist jetzt auch nicht so, als würdest du bei Nackte Kanone anfangen, die Handlung auseinanderzunehmen.
Ja gut, das schon.
Und ich finde, dadurch, dass sich diese 20 eingebauten Filme auf fast 1,5 Stunden verteilen, geht das voll klar, weil es eben nicht dann so ein Geseppe ist, dass du denkst, okay, jetzt sind wir in dem Film und jetzt in dem Film und so, sondern es ist schon irgendwie organisch eingebaut.
Ja, aber wie du sagst, also man merkt schon natürlich, wenn der Gegenschnitt kommt, so dass er gerade irgendwie nicht mit einem Gegenüber redet, sondern dass das irgendwie aus dem Film ist.
Das ist tatsächlich was, wo ich dachte, wenn die das heute gemacht hätten, dann würdest du den Unterschied halt nicht sehen zwischen altem Film und jetzt neuem Film, weil die das irgendwie bearbeitet hätten. Dann wäre das wahrscheinlich nochmal ein Tick geiler. Ne, weil so siehst du halt schon, ist ein anderes Schwarz-Weiß, die Körnung ist nicht heller. Da und all sowas. Logisch merkst du den Moment, wo wir in einem anderen Film sind.
Da war Forrest Gump schon ein krasser Quantensprung, so weißt du, wo sie ihn so, wo sie ihn so politische Aufnahmen von damals irgendwie rein
und neben Kennedy steht und so.
Genau, das ist schon krass gemacht gewesen.
Ja. Ja, und da waren die 82 halt noch nicht. Und das ist aber irgendwie auch fein. Also ich hatte da nur bedingt ein Problem mit. So, das hat mir irgendwie nicht den Spaß genommen an der Nummer. Mhm. Und das ist schon herrlich absurd stellenweise. Also auch manche Dialoge, Alter. Also wie gesagt, geht noch nicht in so eine nackte Kanone-Richtung, aber ist auf einem ganz guten Weg dahin.
Schön.
Und ja, ist PG, ne? Also deswegen, die bleiben da natürlich auch in einem sehr cleanen Bereich.
Der war bei dir, der ist offensichtlich bei dir besser aufgehoben, der Film. Den haben wir, glaube ich, auch getauscht insofern.
Ach so, ja, das kann gut sein.
Da du den noch nicht kanntest, insofern, das hat gut gepasst, weil ich war bei dem so mittelmäßig unterwegs. Da mag ich andere Steve Martin-Filme schon mehr. Auch wenn ich Fan natürlich von der schwarzen Serie bin und alles, was hier so referenziert wird, aber hier fand ich es irgendwie anstrengend.
Ja, und es ist einer der wenigen Filme, wo wir Steve Martin mal mit dunklen Haaren sehen. Stimmt. Das ist schon auch immer wieder befremdlich, weil den gibt es halt einfach für mich nur mit grauen Haaren.
Ja, das ist richtig.
Also ich glaube, es beschränkt sich auch wirklich auf 2 oder 3 Filme, in denen der dunkle Haare hat, ne? Das ist richtig krass.
Naja. Der war immer grau.
Ja. So, jetzt Zahlen. Das Ganze hat 9 Millionen gekostet und hat über 18 Millionen eingespielt. Also das kann man wahrscheinlich als Erfolg verbuchen. Und geht 1:28, habe ich erzählt, jetzt Punkte. 6,8 auf IMDb bei einem Metascore von 67. Das korreliert ganz gut. Ebenso mit Letterboxd. Die sind bei 3,4. Wo bist du denn da gelandet damals?
Bei 3 Sternen bei Letterboxd. Also,
okay.
Gehe mal davon aus, dass das eine 6,5 war.
Mhm.
Ich sag mir die 8.
7,5.
7,5.
Mhm.
Verdammt. Das war wiederum meine erste Tendenz und dachte so, ja komm.
Siehst du? Der berühmte erste Impuls.
Sonst bin ich immer, bist du immer ein bisschen höher als ich, so teilweise, wenn ich tippe. Deswegen dachte ich, ich leg das mal rauf. Egal. Grüße an Nummer 5. Ich hoffe, Nummer 5 lebt noch, weil hat seit einer Weile keine Lose beigetragen, aber Seba meinte, er lebt noch.
Wir hoffen, dass Nummer 5 noch lebt. Ey.
Ja,
das Ding blickt niemand, der nicht jede Episode von uns schon gehört hat.
Banausi! Ja, selber schuld, wer nicht jede Episode von uns gehört hat. Entschuldigung.
Ja, aber wirklich, ey.
Du Zwiefotze des Sandburg!
Guess! Genau der. Cool, dann haben wir unser eigenes Projekt jetzt hinter uns gebracht. Cool, dass du noch über Sirat geredet hast, sonst wäre das wieder so ein Supporter-Special gewesen. Hätte ich umbenennen müssen, die Folge. Und nicht die Episode 71. Aber dadurch haben wir nicht nur Supporter-Projekte. Aber wir haben noch einen Auftragsfilm. Und über den reden wir jetzt.
Sag mal, was war jetzt mit Dragon Ball? Warum habe ich mir den angeguckt?
Hast du den angeguckt?
Ja, Mann.
Ja, ist nur verschoben.
Ach so.
Okay. Hast du den echt gesehen? Ja. Wow. Okay, um jetzt mal komplette Transparenz reinzubringen, damit wir nicht so rumlabern. Jan Kronauer, beziehungsweise sein Sohn Luke, die uns supporten, beziehungsweise Jan supportet uns. Und der hat einmal, in einem Monat hat er seinem Sohn mal überlassen, irgendwie ein Los reinzuschmeißen. Und das Ziel von beiden war ja, bei uns beiden einmal 0 Punkte und einmal 10 Punkte zu erreichen. Die 0 Punkte, bei die haben sie schon geschafft. Mhm. Die 10 Punkte haben sie, glaube ich, auch schon mal geschafft. Bin mir nicht sicher, bei welchem Film, aber bei mir wollten sie auch nochmal.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Doch, ich glaube schon, da war irgendwas. Dann,
jetzt wollen sie von dir nochmal 0.
Jetzt wollen sie von mir natürlich nochmal die 0 haben und deswegen versuchen sie das. Als Dennis gehört hat, dass wir den Film besprechen, der ist nämlich Fan davon, diese Bottom Top 100 bei IMDb zu durchforsten. Wenn er hört, irgendein Film ist in dieser Keller und hat irgendwie 1,5 bei Letterboxd, ist er sofort am Start.
Dennis. This one's for you.
Deswegen sollte die Folge zwischen mir, Dennis und Jan stattfinden. Dann ist Dennis abgesprungen, weil der es zeitlich nicht mehr hingekriegt hat. Weil das Harry Potter Finale sollte auch in dieser Folge besprochen werden. Das haben wir auch rausgeworfen, weil Dennis nicht dabei war. Jan wäre am Start gewesen, aber ich habe Jan abgesagt, weil ich eigentlich einen Job hatte. Der wäre aber gestern gewesen und nicht heute. Und jetzt habe ich ihm abgesagt und er hat heute natürlich den Tag schon verplant, wo die Aufnahme war. Also haben wir gesagt, okay, jetzt machen Lee und ich halt die Aufnahme, weil Lee wäre nämlich nachgerückt für Dennis. hat jetzt extra die beiden Filme geguckt. Ich Gone Girl.
In die Bresche gesprungen.
Alter. Ja, und der bleibt auch noch. Also den werden wir noch besprechen in dieser Konstellation. Vielleicht schafft es ja dann Dennis, dann sind wir zu viert. Das wäre doch lustig. Mhm. Und Gone Girl war ursprünglich der Auftragsfilm, den Jan sich ausgesucht hat für unsere gemeinsame 3-Episode hier in dieser Konstellation. Mhm. Weil er kennt ihn noch nicht.
Oh.
Das heißt, der fehlt ihm. Und deswegen hat er gesagt, okay, das wäre natürlich super als Erstsichtung, wenn er den macht. Mhm. Und jetzt sitzen wir gerade zu zweit und reden über Gone Girl. Und aber sehr geil, dass du Dragon Ball gesehen hast, weil den besprechen wir dann zu dritt.
Okay.
Demnächst.
Und weißt du denn, ob Jan jetzt Gone Girl gesehen hat? Hat er sich den mittlerweile angeguckt?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ob er den jetzt gesehen hat oder. Naja, gut, wir waren heute verabredet.
Eben, du hast ja erst vorgestern oder so abgesagt.
Ja, wenn er ihn nicht ohne gestern sehen wollte, dann hat er ihn wahrscheinlich gesehen. Ja, ich frage ihn mal, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Gute Frage. Aber wir haben schon von Fincher haben wir jetzt schon eine Menge hier gehabt, oder?
Ja, Mann, auf jeden. Also ich habe da ja einiges nachgeholt. Du hast The Duelists gebracht, ne?
Was?
Oder wie hieß der?
Das war Ridley Scott.
Ja, das war Ridley Scott. Nee, stimmt. Aber von Fincher habe ich auch ein paar Sachen nachgeholt.
Ich weiß, dass wir Insomnia nicht hatten. Der fehlt uns noch,
was
die Rezension angeht. Ansonsten haben wir, glaube ich, das meiste gehabt, inklusive Benjamin Button und Memento haben wir gehabt. Fight Club 7. Wir haben, glaube ich, alles
von ihm. Memento?
The Game? Ja, ja.
Okay.
Memento hatten wir auch. Tatsächlich, glaube ich, nur Insomnia fehlt uns.
Fight Club 7.
Und selbst die 9 The Killer und Mank. Hm. Fincher sind wir gut aufgestellt in diesem Podcast, aber dieser hat uns noch gefehlt, Gone Girl. Und jetzt reden wir über den und raten erstmal Punkte. So,
ja.
Für dich, wie oft gesehen?
Das war jetzt seit dem Kino das zweite Mal.
Dann sind wir auf dem gleichen Stand.
Okay.
Ich auch im Kino gesehen und jetzt ein zweites Mal. Mhm. Grüße gehen raus an Olli. Unseren Supporter, das ist dein Auftragsfilm für Dezember 2025. Und ja. Wer liegt vorne?
Ich.
Dann rate mal.
Ich habe mir für dich 8,5 aufgeschrieben, weil du bist ja schon Fan von Herrn Fincher.
Ohne Frage.
Und unter Umständen gehört der zu denen, die du richtig gut findest.
Okay. Ich sag bei dir eine 8.
Mhm. Okay. Ja, auch dieser Film war Oscar-nominiert. Mhm. Aber nur einmal. Für die weibliche Hauptrolle, Rosamund Pike war hier Oscar-nominiert. Gewonnen hat Julianne Moore für Still Alice.
Ah ja.
Den kann man machen.
Der Demenzfilm. Ja, Julianne Moore kann man sowieso immer nominieren.
Eben. Ja, wobei, also ich meine, Rosamund Pike macht hier schon was wirklich was mit dem Zuschauenden macht. Und da das kriegt von mir auch immer schauspielerisch halt Props, weil das kannst du.
Ja, die Nominierung geht voll klar.
Das ist gut inszeniert, zweifelsohne, aber sie spielt das halt schon so, dass du dir denkst, Alter, was eine Bitch, Mann.
Und ich kann mir halt, ich fand es auch ganz interessant, dass Fincher halt gesagt hat, dass er sie besetzt hat, weil sie so zeitlos auf ihn wirkt. Mhm. Weil die kann halt, die ist Mitte 30 in der Rolle, kann aber auch, geht auch als 25 durch oder als 30 oder so. Du kannst nicht richtig zuordnen, was für ein Alter hat die eigentlich.
Im allerersten Shot, da sehen wir ja aus seiner POV, wo sie ihren Kopf auf seinem Schoß liegen hat und sie sich dann umdreht und hochguckt. Mhm. Ne? Sehen wir nur so diesen Shot. Digga, sieht die jung aus.
Da sieht super jung aus.
Das ist so krass. Obwohl wir sie dann im späteren Verlauf sehen, kommen wir ja wieder an genau diese Stelle und wissen, wie alt sie ist und so weiter. Aber das ist halt der erste Shot, den man von ihr sieht und sie sieht so jung aus. Deswegen.
Ja. Aber trotzdem wirkt sie irgendwie auch immer erwachsen.
Sie hat so ein erwachsenes Wesen, aber optisch sieht sie halt einfach super jung aus. Das ist schon echt abgefahren. Ja. Das
ist eine interessante Person, ja.
Hast du denn gesehen, was Fincher so als nächstes macht?
Nee.
Der hat 99 Credits, ich glaube 6 Upcoming. Mhm. Unter anderem Squid Game America mit Kate Blanchett.
Okay.
Was zur Hölle? Und dann macht der gerade ein Remake von Hitchcocks Strangers on the Train. Oh. Und dann inszeniert er ja diesen Tarantino-Film.
Ach stimmt, ne? Ja, von dem weiß ich natürlich, genau.
Adventures of Cliff Booth.
Ja, genau, den Stuntman.
Ja, den wird er machen.
Ja, das weiß ich, dass es da so ein Crossover gibt aus einer Tarantino-Figur, die dann Fincher umsetzt. Das fand ich schon interessant.
Naja, das könnte echt interessant werden. Mhm. Gucken wir mal. Auch wenn ich es irgendwie lieber gehabt hätte, dass der mit anderen Figuren aus seinem Universum Spin-off macht, außer jetzt von hier Once Upon a Time in Hollywood. Aber gut.
Naja, schauen wir, was er daraus macht.
Ja, so geschrieben, passenderweise die Dame, die auch den Roman geschrieben hat, Gillian Flynn, die hat hier auch das Drehbuch geschrieben. Und das ist ja gerne mal eine gute Idee. Also wenn die Leute auch Drehbuch schreiben können, dann finde ich das immer cool, wenn das auch die Leute sind, die einen Roman geschrieben hat.
Klar.
Ja, Komponisten können wir auch erwähnen, weil die auch eine ganz gute Karriere hingelegt haben. Trent Reznor und Atticus Ross. Hm. Und spannend auch, dass hier eine der Produzentinnen Reese Witherspoon ist. Die Dame hatte sich nämlich 2012 schon die Rechte an dem Buch gesichert. Hm. Wollte ursprünglich selber die Hauptrolle spielen.
Das war der Plan.
Und dann ist es Rosamund Pike geworden und Reese Witherspoon ist als Produzentin auf dem Projekt geblieben.
Hm. Zumindest das.
Ja, das finde ich auch immer, also sowas zeigt nicht nur Größe, ne, dass du halt auch sowas abdrücken kannst, wenn du halt als Produzentin erkennst, ey, das ist die bessere Wahl.
Ja, dass sie selber auch sagt, so ja, ich bin irgendwie die falsche Person.
Das meine ich halt. Ja, genau, ne, das ist, merkt. Zeigt echt von Größe und das finde ich richtig cool. Und ich meine, die hat ja sowieso, was die seit 2014 alles produziert hat, das ist nachgewiesenermaßen gut gelaufen, ja.
Ja, das hat Eric Stoltz nicht hingekriegt für Zurück in die Zukunft, dass er gesagt hat, ja, vielleicht war ich doch der Falsche. schneid dir mal eine Scheibe ab hier an, ja. An der Frau Witherspoon. Witherspoon.
Ja.
Ja.
So, soll ich erzählen, was hier geht?
Mach mal, aber nicht zu viel. Vielleicht mögliches Spoiler-Kapitel wäre, glaube ich, angebracht.
Ja.
Also. Oder wir schicken mal jetzt schon irgendwie vorab eine Warnung raus an diejenigen, die Gone Girl vielleicht nicht gesehen haben. Ist schwierig, über den Film zu reden, ohne jetzt spätere Teile des Films irgendwie noch mit reinzunehmen oder darüber zu palabern. Ansonsten wäre das alles eine sehr oberflächliche Besprechung. Insofern würde ich mal vorschlagen, ihr skippt den Teil und kommt direkt zur Verabschiedung. Vielleicht fallen da noch ein paar Mega-Witze, die ihr sonst verpassen würdet. Aber vielleicht könnt ihr die Rezension hier noch verpassen.
Naja.
Überspringen wir
nicht. Ja. Ist unter Umständen eine gute Idee. Also sowieso, ja. Ich glaube, das ist unabhängig davon, ob ich jetzt mit meinen Punkten richtig liege oder nicht, von uns beiden wahrscheinlich eine Empfehlung.
Ja, ja.
Das ist nicht ohne Grund einer der top-rated Movies auf IMDb. Dieser hier ist auf Platz 198, was jetzt nicht ganz weit oben ist, aber Fincher ist da ja ein paar Mal vertreten.
Aber ich habe es auch gerade über Alexander Payne gesagt, ich finde, Fincher-Filme kann man auch immer gucken. Jetzt bist du zwar, okay, bei Benjamin Button bin ich alleine da mit meiner Meinung, da gibt es auch ein paar, die sagen, der geht gar nicht, aber ich finde, du kannst jeden einzelnen Fincher-Film, selbst Mank und so, kann man sich angucken. Manche sind mega, manche sind okay, aber man kann sich darauf einigen, dass die Filme von ihm immer sehenswert sind. Oder
ja, weil sie halt auch bildsprachlich einfach immer, also wenn man das mag, dann kriegt man bei Fincher halt immer einen schönen Film. Also
die
sehen halt geil aus. Ne? Ja, ich stehe auch tierisch auf sein Color Grading, was ja oft recht kühl gehalten ist, ne, und ein bisschen entsättigt und so. Aber es ist
aber
immer die Stimmung, so die Bilder von Fincher, das ist schon immer ziemlich geil.
Ja, das stimmt. Du kennst die Handschrift von Fincher, selbst wenn du nicht weißt, der Film ist von ihm, so durch das Color Grading und durch die Optik, definitiv.
Naja, er hat einfach einen speziellen Look und vielleicht ist das auch so ein Ding, dass er aus der Werbung kommt, dass er halt einfach verstanden hat, wie ein visuelles Medium zu nutzen ist, wie auch immer. Deswegen, ich habe diesen Film jetzt auch wieder sehr gerne geguckt und ich finde, es dauert eben nicht lang, bis du da in der Geschichte sofort drin bist, weil Fincher es irgendwie halt schafft, einfach bei mir zumindest über den Look schon dafür zu sorgen, dass ich das geil finde. Ja, also wir sind in einer Kleinstadt und es geht um Nick Dunn. Der stammt aus dieser Kleinstadt, in der er dann irgendwann wieder zurückgezogen ist. Wir erfahren in Flashbacks, dass er in New York gelebt hat und dort seine jetzige Frau kennengelernt hat. Er war Autor für eine Zeitschrift und sie auch Autorin einer sehr erfolgreichen Buchreihe. Dann ist irgendwann die haben sich kennengelernt und verliebt und zusammengezogen und irgendwann ist seine Mutter krank geworden und dann sind sie eben in den Ort, wo er herkommt, Minnesota oder wo sind wir?
Dahin. Montana, glaube ich, aber bin mir nicht sicher.
Ja, auf jeden Fall halt Land. Und um seine Mutter zu pflegen, ist er dahin zurückgezogen, sie notgedrungenermaßen mitgekommen, das wurde auch nicht groß diskutiert und dann haben sie aber dort eine ordentliche Butze und sind dann halt auch da geblieben, nachdem die Mutter gestorben ist. Und jetzt steht der 5. Hochzeitstag an, weil irgendwann haben sie halt auch geheiratet und eine vermeintlich schöne Ehe gehabt und jetzt zum 5. Jahrestag ist er morgens noch mit anderen Dingen beschäftigt und als er wiederkommt, findet er ein Szenario vor, was sehr darauf hinweist, dass jemand seine Frau entführt hat. So, und die Polizei untersucht das dann natürlich und können dann aber durch die Hinweise irgendwie unter Umständen auch darauf schließen, dass die gar nicht nur entführt wurde, sondern vielleicht sogar umgebracht wurde. Und jetzt geht es natürlich darum, herauszufinden, wer war da involviert. Er ist als Verdächtiger halt auch relativ schnell auf dem Plan und zumindest mal nicht auszuschließen. Und jetzt erfahren wir zum Teil durch Flashbacks was genaueres über die Beziehung zwischen Nick und Amy Dunn. Die Zwillingsschwester von ihm hängt da auch mit drin, weil Margot ist eine, die halt nicht nur, weil die Zwillinge sind, eineigige, sondern die sind zweieigige Zwillinge, ne?
Zweieigige.
Ja. Jedenfalls ist auch egal, die haben halt eine sehr enge Bindung und Margot Dunn wird von Carrie Coon gespielt, die das auch sehr, sehr gut macht, wenn du mich fragst.
Voll. Auch immer gut.
Ja, ja, stimmt. Aber es war ihr Filmdebüt, ne?
Echt? Das war ihr Debüt?
Ja, krass. Ist abgefahren, ja, weil die war, das also war sogar auch so ein Ding, dass sie ja parallel diese Hauptrolle bei Leftovers hatte.
Wollten die erstmal nicht rauslassen.
Naja, beziehungsweise sie wurde auch nicht rausgelassen, sondern ging es eben darum, ob das unter Umständen überhaupt parallel machbar ist und so. Aber ja, sie hat dann den Zuschlag bekommen. Ja, und dann gibt es eben eine Polizistin mit ihrem Hiwi, die sich diesem Fall annimmt. Und ihrem
Dickens aus Deadwood und ja. Sons of Anarchy. Sehe ja. Ich auch immer gerne. Tremé.
Patrick Fugit an ihrer Seite und dann kommt irgendwann ein Anwalt noch auf den Plan, gespielt von Tyler Perry. Es gibt einen Ex-Freund in Form von Neil Patrick Harris. Emily Ratajkowski darf ihre Brüste zeigen. Und, also sorry, aber das ist darauf wird sie ja tatsächlich auch in dem Film beschränkt. Und Boyd Holbrook, der mittlerweile auch eine recht gute Karriere hatte.
Ja, ja, voll.
Und aktuell auch in einer von Reese Witherspoon produzierten Serien namens The Morning Show zu sehen ist.
Ja, bei Lola Kirk musste ich überlegen, so die so ein bisschen den das White Trash Mädchen an seiner Seite spielt, so dachte ich, Alter, wer ist das nochmal? Und dann bin ich drauf gekommen, sie ist die Hauptrolle bei Mozart in the Jungle, neben Gael Garcia Bernal und habe sie natürlich 3 Staffeln in dieser Serie gesehen, als als Klarinettistin hier im New York Symphony Orchester.
Und hier schön so Trailer Trash.
Und hier ja. Trailer Trash, Alter, das musst du erstmal checken. Ja. Genau, musst du erstmal checken, dass sie das ist, Alter. Und in einer Szene taucht auch mal Scott McNeary auf, Alter, einer der wahnsinnig guter Schauspieler, Alter, ist dann auch einmal zu sehen.
Also, ja, deswegen das Line-Up
guter Cast, ja.
Ist toll, aber sowieso lebt das Ding natürlich sehr stark von Ben Affleck und vor allem Rosamund Pike. Also das Verhältnis von denen ja hier im Zentrum steht und sowieso, ich glaube, wenn man irgendwie betiteln müsste, was dieser Film erzählt, ist das eigentlich so die Abgründe einer Beziehung. Na, weil es ist gar nicht so sehr dieses Vermissten-Drama oder weißt du, also es ist ja witzig, dass so Gone Baby Gone hat ja ein paar Parallelen.
Noch ein Gone mit Affleck.
Ja.
Oder von Affleck zumindest in diesem Fall.
Ja, aber auch mit, ne? Casey Affleck ist doch da.
Ja gut, aber Ben Affleck hat in dem Film zumindest nicht mitgespielt, sondern hat ihn inszeniert. Ja. Und es ist toll, wie er einsteigt, weil er zeigt dir natürlich in diesen Flashbacks, wie normalerweise große Romanzen einsteigt bei Filmen, weißt du, so wie die sich kennengelernt haben, wie der Heiratsantrag,
wie
weißt du,
ist, ne, und so.
Genau, wie smooth, wie gut die Chemie auf einmal zwischen den beiden ist, wie schnell die klicken und so und du denkst, alles klar, ist ein cooles Paar und so und dann kommt der Hochzeitsantrag irgendwie von den Freunden und
ja, der baut eine fiese Fallhöhe ein.
Der baut eine Fallhöhe ein, definitiv, ja.
Und dann hast du halt eben irgendwann diesen Moment, wo du denkst so, Alter, was, Mann, ey.
Das ist, er geht halt sparsam mit den Informationen um und die Informationen, die er uns gibt, die wir sehen, da rödelt es halt bei uns im Kopf. Zum Beispiel auch, wie er sich verhält, nachdem sie verschwunden ist.
Eben, ja.
Weißt du so, weil er ist jetzt nicht in Tränen aufgelöst oder so völlig hinüber, sondern wundert sich halt, warum er jetzt verdächtigt wird. Und dann gibt es so eine Pressekonferenz, wo die dann irgendwo, wo es darum geht, irgendwie.
Dieses Grinsen, ne?
Oh, genau, und er grinst halt und ist halt irgendwie. Der ist halt recht locker unterwegs dafür, dass seine Frau wohl gerade.
Ja, das hat also eben gemacht worden. Das Schöne ist, der Film spielt total mit deinen Sympathien.
Ja, total.
Weil er dich da immer wieder hin und her schießt und am Anfang bist du natürlich voll bei ihm, denkst du, so, Alter, fuck, die Frau ist verschwunden. Und dann hat er eben, aber legt er so Facetten an Tag, wo du denkst, Alter, so, ist das ein fucking Soziopath oder was?
Ja, genau.
Ja, und eben, damit spielt er sehr.
Naja, er spielt ein bisschen mit den Erwartungen und dann gibt er dir immer mehr Informationen, weißt du, was sie weiß und was er weiß im Laufe des Films und fügt so dieses Puzzle zusammen und ist schon ein gutes Story, ein gutes Drehbuch.
super geschrieben und lasst euch nicht von der Lauflänge abschrecken, weil der geht 2,5 Stunden.
Ja.
Aber die braucht er halt auch. Also ist einer von diesen Filmen, die wirklich nicht zu lang sind, finde ich.
Denke auch, ja.
Und das kann man selten genug sagen bei so einer Lauflänge.
Mhm.
Aber es ist geil gemacht, weil man eigentlich auch recht früh im Film eine Wendung erlebt, die viele andere Filme wahrscheinlich am Schluss platziert hätten.
Ja, der eigentliche Twist in der Mitte des Films ungefähr, der ist schon geil, Alter.
Eben, und der Schock trotzdem, weil halt eben diese Fallhöhe so hart aufgebaut wurde.
Hm.
Und guck mal, wir haben es ohne Spoiler hinbekommen. Möchtest du noch ein Spoiler-Kapitel einlegen?
Weiß ich nicht. Würden sich wahrscheinlich der eine oder andere drüber freuen, aber müssen wir nicht.
Aber was möchtest du denn da erzählen in einem Spoiler-Kapitel?
Naja, vielleicht könnte man dann noch Schauspieler, ist egal. Wenn ich es erzählen würde, wäre es ja schon der Spoiler. Also insofern müssen wir nicht. Aber ich finde tatsächlich erst ein bisschen, also weil du jetzt gerade die Laufzeit erwähnt hast, die Laufzeit braucht er zwar einerseits, andererseits ist er für mich ein bisschen in den letzten 15 Minuten übers Ziel hinausgeschossen, weil da sind wir nämlich bei dem Spoiler-Teil. Da hat er diesen Sprung halt nicht hingekriegt, dass es für mich nicht konstruiert wirkt. Sondern am Ende gibt es halt so ein Szenario in der letzten Viertelstunde, in den letzten 20 Minuten, das finde ich nicht mehr glaubwürdig. Und das finde ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ein bisschen konstruiert, wie das dann aufgebaut wird. Bis dahin fand ich ihn großartig und fand ihn mega, welche Pläne hier alle Parteien verfolgen und wie das Ganze geschrieben worden ist. Aber am Ende dann irgendwie, das fand ich ein bisschen zu viel. Das wäre so eins meiner Mankos, wo ich sagen würde, ja, der ist nicht perfekt in einiger Hinsicht.
Sonst bist du ja immer ein Fan davon, wenn es nicht das generische Ende ist.
Nee, es muss nicht generisch sein. Er hätte an einer Stelle...
Ich weiß schon, was du meinst, ja. Aber es ist ja...
Aber
also von mir kriegt er halt schon Props dafür, dass das eben jetzt nicht in die Richtung geht, die man sich vielleicht erhofft oder erwartet und so. Naja, also so wie es erzählt wird, schon, ne? Weil die, also da wird eine Person schon ziemlich bewegungsunfähig gemacht. Und das ist schon, ich finde den konsequent in dem, was er erzählt, ja.
Okay.
Man wünscht sich was anderes, ne? Aber ich finde das gerade deswegen irgendwie auch gut.
Naja, fand ich ein bisschen unbefriedigend.
Ja, aber eben, ich glaube, genau das möchte der Film.
Mhm.
Und, weil ja, natürlich, weißt du, man insgeheim erhofft man sich halt so diesen Redemption-Moment, ne? Oder The Retribution oder wie auch immer, dass du dir halt denkst, eine Figur bekommt, was sie verdient.
Mhm.
Und das passiert aber nicht in der Form. Und das, finde ich, ist aber gerade, wenn du jetzt eben als Thema eher die Beziehungsprobleme im Vordergrund siehst, dann ist das halt sehr konsequent, ne? Weil alle ihren Teil dazu beigetragen haben.
Ja, ja, ich finde auch Filme gut, wo der oder die Böse dann letztendlich auch durchkommen mit dem, was sie machen. So, weißt du? Da bin ich Fan von. Aber wie man durchkommt, das finde ich halt so, das fand ich ein bisschen konstruiert. Das war einfach, in meinen Augen war es ein bisschen konstruiert.
Also ich finde, bei einer Komponente seitens der Polizei machen sie sich ein bisschen leicht, dass quasi die Polizei mit sagen muss, so, wir sind, ne, uns sind die Hände gebunden.
Ja, ja, genau. Zum Beispiel.
Das ist eine Komponente, wo ich auch dachte, ja, das war so ein bisschen lazy writing, aber es, wie gesagt, es geht ja im Fokus um dieses Beziehungsding und dafür fand ich das echt gut. Ja, doch, ich mag den immer noch sehr und das war, ich glaube sogar, Finchers finanziell erfolgreichster Film, ne? Also der hat 61 Millionen gekostet und über 370 eingespielt.
Ja, hat Benjamin Button geschlagen, der war vorher der finanziell erfolgreichste.
Mhm.
Und ich fand es natürlich cool, dass er so ein bisschen Back to the Roots geht, weil jeder, der The Game gesehen hat oder auch Fight Club und so, wissen wir ja so, der alte Fincher.
Mit seinen Twists.
Hat ja auch gern mal Twists und falsche Fährten gelegt in seinen Filmen, weißt du, und hat den Zuschauer ein bisschen an der Nase herumgeführt. Und das ist ja dann irgendwie bei Benjamin Button und so, auch bei seinen neueren Filmen hier, auch bei The Killer und so, hat er das ja nicht so wirklich gemacht. Aber Gone Girl war schon wieder so ein Beispiel, dass das noch kann. Etwas, was ich noch auf der Negativseite leider feststellen muss, ist tatsächlich in dem großartigen Cast und ich fand zum Beispiel hier Tyler Perry, den ich ja nicht immer gut finde, aber hier als dieser Star-Anwalt, Tanner Bolt, mega besetzt.
Super.
Aber leider zu sehr geprägt durch die Rolle von Barney Stinson, tut mir leid. NPH. Aber Neil Patrick Harris, Alter, ja, NPH, wenn der so auftaucht in den Szenen als irgendwie, als stalkender Ex-Freund, Der war für mich irgendwie so ein Uncanny Valley des Casts hier in diesem Szenario. Ja, ja, irgendwie. Da dachte ich bei jeder Szene, dachte ich, ich kauf das nicht, Alter.
Ja, aber eben, ich finde, er, bei ihm schwingt schon auch dieses Creepy-Ding die ganze Zeit mit, dass du denkst, Alter, der Typ ist so ein Psycho.
Ja, damit spielen die ja. Aber da hätte ich gerne jemanden gesehen, der das auch, der für mich da glaubwürdiger ist. Aber das spielt mit rein, dass ich ihn als,
ist vorbelastet,
als How I Met Your Mother leider zu präsent finde. Und wenn der dann in so einem Film auftaucht, wo du dich eigentlich fallen lassen musst und alles vergisst, dass das Schauspieler sind, ist er für mich ein Fremdkörper. Und das fand ich ein bisschen störend.
Ja, fair enough.
Ja.
Aber was eine Butze hat der, Alter.
Ja.
Meine Fresse. Ich dachte, kann ich bitte jetzt sofort dahin? Was ist das bitte für ein geiles Haus?
Ja, schon auch so ein Horrorhaus. So, weißt du, jedes Zimmer irgendwie mit Kameras und so ausgestattet, wo du auch denkst, so, ja, was für ein Creep.
Ja, im ersten Moment weißt du das ja nicht.
So. Ja, ja, gut.
Aber allein die Butze, ey, was da für Räume sind und so. Da denkst du, boah, wie schön.
Ja. Stimmt schon. Ja, ein geiler Film, definitiv. Nicht Finchers besser, wie ich finde, aber schon guter. Aber ich habe ja schon erwähnt, da hat er für mich keine Scheißfilme. Also,
ja, ich bin mich auch gut. Also wahrscheinlich würde ich bei Fight Club landen, wenn es um den Besten geht, aber da würde ich mich schon auch schwer tun.
Ja, Fight Club und 7 und The Game, die sind halt immer noch bei den 10. Da ist er mit den späteren Filmen nicht mehr reingekommen. Selbst Memento ist eine 10, glaube ich, aber alles, was danach kam.
Ich war ja großer Fan von Last Duel, ne? Oder hieß der so?
Du bist wieder bei Ridley Scott, Alter.
Fucking hell, war das wieder Ridley Scott? Ich krieg die beiden.
Not the same person.
Das gibt's doch nicht. Warum verwechsel ich denn jetzt gerade die beiden die ganze Zeit, ey?
Weiß ich auch nicht.
Ich muss mal.
Die letzten Filme waren Mank und The Killer. Mank fand's
nicht so. Achso, Mank war ich auch nicht
Medium,
so. Ja, genau.
Aber trotzdem gut. Also, ist jetzt kein schlechter Film. Aber ich sag ja, es sind nicht mehr die 10-Punkte-Filme vom alten Fincher.
Mhm. Nö, eben, weil wir sind uns ja einig, was eben so die Mitte, End 90er-Phase angeht, das sind alles 10-Punkte-Filme.
Ein Brett nach dem anderen, ja, definitiv. Und dann hat es so ein bisschen nachgelassen, aber es ist immer noch meckern auf hohem Niveau, wie wir so schon sagen.
Killer mochtest du ja auch nicht, ne?
Doch, fand ich okay.
Ja.
Ja.
Social Network.
Social Network gab es noch, genau. Mhm. Siehst du, den haben wir noch nicht rezensiert.
Panic Room auch nicht.
Panic Room fehlt noch, ja, stimmt.
Mhm.
Der ist für mich auch keine 10, glaube ich.
Nee, eben.
Aber alles gute Filme.
Ja, aber nach Fight Club, Panic Room war halt schon ein kleiner Abfall, ne?
Ja, ein bisschen schon. Manche sind ja auch kein Fan von seinem Alien, den er inszeniert hat, aber den mag ich ja auch. Alien 3. Hm. Da muss ich auch immer eine Lanze für brechen, weil ich bin von dem auch ein Fan.
Mhm.
Aber dann die Serie, klar, die du gerade genannt hast, diese 10er-Serie, das war schon großes Kino. The Game magst du auch, oder?
Ja, sag ich 10 Punkte, klar.
Mega Film.
Und dann Social Network, Girl with a Dragon Tattoo.
Ach, siehst du, ja, das war der letzte, der mir noch gefehlt hat aus seiner Filmografie.
Hm.
Habe ich ja hier auch rezensiert.
Also
ja.
Von den Langfilmen jetzt wahrscheinlich, ne?
Von den Langfilmen.
Wahrscheinlich seine ganze Werbung und Musikvideo-Arie.
Nee, die zähle ich
nicht. Nicht vervollständigt, ja.
Das ist richtig.
Da hältst du was vor dir.
Hm. Nee, so erpicht auf die 100% bin ich jetzt auch nicht.
Nee, da musst du dir auch erstmal viel Scheißmucke anhören.
Aber doch gute Videos gemacht.
Ja, natürlich, aber die ganzen Rick Springfield-Videos und so, Alter.
Was gegen Rick Springfield, Alter? Jesse's Girl. Zählt ihr da über Rick Springfield?
Nein, aber das ist jetzt nicht pauschal gute Musik. Klar hat der immer den einen oder anderen guten Track gemacht, aber
naja.
So wie Foreigner, Alter, da willst du auch nicht alles von hören.
Sag mal, jetzt redet er über Foreigner, was ist denn los mit dir, Alter? Das sind meine 80s-Gene, Alter. Der hat ja kein Tokyo-Hotel-Video inszeniert.
Stehe aber dazu. Und Paula Abdul, willst du mir jetzt auch sagen, dass man da alles von gehört haben
Straight
muss?
Oder? The
fucking
me,
Gypsy
really
Kings, Alter.
Gypsy Kings. Kult. Ja gut, Gypsy Kings ist wahrscheinlich die erste Band, die ich mir jetzt nicht privat anhören würde.
Ach, und Paula Abdul, würdest du dir alles
Bamboleo,
von
Bambolea. Es boy, ist oh Sacco, tanto, tirminto, pat.
Ja.
Ich hoffe, wir haben keine spanischen Hörer.
Ja, hoffe ich auch, Alter.
Hoffe ich auch.
Ja, sonst war es das mit dem Abo.
Ich glaube auch.
Aber der hat tatsächlich der macht immer noch Musikvideos und so, der 2000.
Ich weiß, dass er das Vogue-Video von Madonna hat er gemacht. Das ist ein Kultvideo. Das ist mega. Und ich glaube auch, dass das Video mit den Models mit George Michael hier.
Mhm. Das hast du neulich schon mal gesagt.
Das war auch Fincher.
Ich bin mir nicht sicher, ja. Und einiges für George Michael gemacht. Egal. So, sollen wir Punkte vorlesen?
Lass uns das mal machen.
8,1 sind es eben auf IMDb, deswegen top-rated. Metascores bei 79, Letterboxd immerhin 4,1.
Immerhin.
Grüße gehen raus an Olli. Verhältnisse richtig gut.
Ja, du hast dich einen halben Punkt verhauen, ich bin bei einer 8. Wegen meinen kleinen Mankos, beziehungsweise mit der, wegen der Kritik an Neil Patrick Harris und so ein bisschen dem Ende. Das hat das Vergnügen getrübt, ansonsten wäre es die 8,5 gewesen, ja.
Okay.
Bei dir?
Bei mir bist du einen Punkt daneben. Ich bin mal 9.
9 sogar?
Ja.
Okay. Das habe ich nicht gewusst, dass der so hoch bei dir in der Gunst steht. Und ich muss zugeben, ich ging davon aus, dass du an der Länge was zu kritisieren hast. Dass du da gesagt hast, von wegen so, die braucht er. Da wusste ich, okay, dann bin ich wahrscheinlich falsch mit meinen Punkten, weil ich dachte, dass das ein Kritikpunkt bei dir sein könnte.
Hm.
Aber in dem Fall war das nicht so.
Nee, ich finde den super so, wie er ist.
Cool.
Damit haben wir einen Endstand von 2 Miesen für dich zu 1 Miesen für mich.
Volare. Oh, ich habe wieder verloren. Oh. Diese scheiß Punkte ran.
Und jetzt das Gitarren-Solo. Gib ihm.
Schön mit der Gitarre auf dem Knie. Unbedingt.
Ja, das ist dann nochmal ein anderes Format. Wir musizieren.
Ja. Und wenn ihr dieses Format auch entdecken und für euch kaufen wollt, dann müsst ihr bei Patreon und Steady reingucken. Ich sag mal so, ich kündige es an, weil ich appelliere jetzt wieder an die Leute aller Schwaben an, die vielleicht bei einem Schnäppchen auch gerne zuschlagen.
Sag mal.
Also es wird passieren, dass wir ab 1. Januar wahrscheinlich wieder die Pakete auf Null stellen, was die Episoden angeht. Das heißt, es lässt sich technisch nicht umsetzen, dass wir so, wie wir uns das gedacht haben, man nur für die zukünftigen Episoden kauft, wenn man Supporter wird. Das heißt, wenn ihr jetzt in diesem Jahr noch Supporter oder Supporterin werdet, dann habt ihr noch die Möglichkeit, rund, ich weiß nicht, wie viele Folgen das sind irgendwie 100 Episoden oder 80 Episoden zu hören für den normalen Preis. Ab Januar wird es so sein, dann hört ihr nur noch die aktuellen Folgen, die ab dann folgen. Dann schließen wir erstmal das Paket, was es bisher gab. Das müssten wir eigentlich jede Woche machen, bevor neue Supporter reinkommen. Dann hätten wir das System so umgesetzt, aber das ist super umständlich.
Ja. Deswegen profitieren wir aktuell davon, dass da nicht allzu viel Bewegung drin ist.
Genau, und deswegen machen wir das ab und zu. Also wenn da einer noch irgendwie auf den Zug aufspringen will und die Sonderepisoden hören, wenn ihr jetzt noch in das Paket reinkommt, dann hört ihr auf jeden Fall eine Menge mehr Episoden als jetzt die aktuellste, die jetzt kommt, sondern habt da noch irgendwie 60, 70, 80 Episoden. Gut, also gerne supporten über den Linktree bei Patreon und Steady. Ansonsten gibt es da natürlich noch Losmacht. Auftragsmacht und da dürft ihr auch die Tabelle kaufen, wo sämtliche Filme aufgelistet sind, wann wir was rezensiert haben.
That's the spirit.
Ja.
Genau so.
Supporten.
Wunderbar, ja. Supporten.
Unbedingt. So. Jetzt haben wir ja gezeigt, was wir konnten. Da können wir am Ende mal einen Werbeblock einlegen. Ansonsten wäre ich durch für meinen Teil. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, Dito.
Dito, ja. Und die besagte Supporterschaft hören wir dann übermorgen in einer neuen Sonntagsepisode und den Rest dann am kommenden Dienstag wieder. Mhm. Ich glaube, in der Supporter-Episode für übermorgen steht Dschungelbuch an, ein Disney-Klassiker, Jungle Book. Also freut euch darauf und dann hören wir und sehen wir uns nächsten Dienstag zum neuen Line-Up.
Ja, genau so. Wunderbar. Es war mir ein Fest.
Mir auch.
Dann à la prochaine.
Bamboleo, Bambolea.
Bewegt Bild Banausen.